Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, herzlich willkommen heute zur Fortsetzung der Vorlesung in unserem Zyklus über das Kunstwerk im Schnittpunkt von Poetik und Praktik, Kunst als Lebensentwurf und Verfahren, wie es genannt ist. Und wir setzen das heute fort mit einer ganz anderen, vermeintlich ganz anderen Thematik, die aber eine Überleitung durchaus zulässt zu dem, was wir das letzte Mal gesehen haben. Und das nächste Mal in einer Woche sind wir ja in Schaffhausen um 13 Uhr. Es wird noch eine Information über Mail durchgehen. Es ist alles organisiert. Darauf dürfen wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Und in 2 Wochen wird das hier dann entsprechend fortgesetzt. Es wird dann einen Termin geben, wo Thomas Hensel, ich denke, das ist am 26. Juni, aber das kann ich noch sagen, Thomas Hensel dann eine Sitzung übernimmt, weil ich aus medizinischen Gründen ausfalle für einen Vormittag. Und er wird dann die Ausstellung besuchen, die ja auch eine der Möglichkeiten ist eines Scheinerwerbs hier, nämlich die Ausstellung, die im Wallraf-Richartz-Museum zu sehen ist, über den Wettstreit der Künste. Darum geht es dann auch heute. Und dann wird ganz zum Schluss wird Christine Heidemann, eine Doktorandin, über Mark Dyan hier referieren, der ja mit dem wissenschaftlichen Code arbeitet und mit dem sie eine ganze Reihe von Dingen auch schon zusammen gemacht hat und über den sie eben eine Arbeit schreibt. Also soweit zu diesem. Es gibt also noch einige Extras jetzt, eine Exkursion, eine erste Exkursion in einer Woche, eine zweite Exkursion am 26. Juni in Köln mit Thomas Hensel und dann noch ein Gastvortrag am 10. Juli. Und ich wollte Sie noch hinweisen auf die Ausstellung in der Galerie Inge Bäcker an der Zeughausstraße hier in Köln über Happening und Fluxus der 70er und 80er Jahre. Also das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, denn der Fluxus ist eine Geschichte der 60er Jahre, die natürlich bis in die 70er Jahre weitergegangen ist, aber hier doch Arbeiten der großen Exponenten oder mindestens einiger davon. Happening und Fluxus der 70er und 80er Jahre lautet die Ausstellung in der Galerie Inge Bäcker an der Zeughausstraße 13 hier in Köln. Darauf wollte ich Sie hinweisen. Das ist in unmittelbarer Ergänzung sozusagen zu unserem Programm. Durchaus auch jetzt im Rückblick auf 40 Jahre Fluxus. In Wiesbaden gab es ja das erste Fluxus-Festival auf deutschem Boden Anfang der 60er Jahre, maßgeblich auch initiiert von Namjoon Paik. Also dies als ein Programmpunkt der Ergänzung. Nun zum letzten Mal, also zur letzten Veranstaltung, die ja uns ein historisches Dokument vor Augen geführt hat und vor Ohren eine außerordentlich intensive, kontroverse Auseinandersetzung mit diesem Stichwort, der Hang zum Gesamtkunstwerk, also dieser Ausstellung von Harald Seemann, der das Gesamtkunstwerk auf künstlerische Konzeptionen hin orientierte und der eben von einem Hang zum Gesamtkunstwerk redet. Denn die Realisierung des Gesamtkunstwerks ist nicht möglich, aus seiner Sicht in künstlerischen Belangen. Und dann haben wir ja diese scharfe Auseinandersetzung gesehen, die auch durchaus von einer Hassliebe sichtbar geprägt war zwischen Josef Beuys und Bartson Brock im Wesentlichen. Auch mit den Einwürfen von Wolfi Obst-Siedler und Frei Otto, die 1983 im Vorfeld der Eröffnung dieser Ausstellung stattgefunden hat und vom Fernsehen gesendet worden ist. Sie dürfen sofort auch mit Beobachtungen natürlich hier aufwarten, wenn Sie wollen, zu diesem Thema, denn Sie haben es gesehen und wir machen jetzt eine kleine Standortsbestimmung, wie man so etwas resümieren soll. Es gibt auch eine ganze Reihe von Aspekten, die uns noch beschäftigen werden. Ich werde auch hier etwas ausbreiten, nicht allzu breit, aber doch zur Geschichte der Künstlerausbildungen der letzten 500 Jahre. Es gibt auch in diesem Gespräch etliches, was sich unvermeidlicherweise auf die Geschichte bezieht. Zum Beispiel, sagen wir die Konzeption von Joseph Beuys, nur um sie noch einmal kurz zu resümieren, und wir werden uns ja in einer Woche noch einmal mit Joseph Beuys beschäftigen, und zwar mit diesem Kapital, das auch zu sehen war in der Dokumentation, das für Venedig ursprünglich gemacht worden ist, dann realisiert worden ist im Hang zum Gesamtkunstwerk und das dann allerdings in Schaffhausen einen letzten Ort gefunden hat, eigenhändig von Joseph Beuys inszeniert, sehr groß, auf zwei Stockwerken, in der Weise, wie er das eben auch wollte. Also dem werden wir wieder begegnen. Nun einiges zur Konzeption von Joseph Beuys. Im Grunde ist ein Kerngedanke, oder es gibt mehrere Kerngedanken, die uns auf die Situation der Romantik auch zurückführen. Also sagen wir Romantik plus Rudolf Steiner plus Fluxus plus noch einmal die Geste des ganz großen Künstlers, das wäre Joseph Beuys, ja, die Verbindung der Medien, also das Intermediale. Viele der Skulpturen, die als Skulpturen hier übrig geblieben sind, sind eigentlich Requisiten von Aktionen, das hat er ja auch gesagt. Der Diskurs gehört dazu, also die eigene theoretische Entwicklung als künstlerischer Prozess. Und in dieser Entwicklung zeigt ja schon der Rekurs auf Rudolf Steiner an, dass Joseph Beuys eine organische Theorie des Ganzen entwickeln will. Er versteht die Gesellschaftsentwicklung unter diesem Aspekt einer Entwicklung zur Freiheit und zur Freiheit und auch zur Kreativität oder der Schöpferkraft des Kreatürlichen, könnte man auch etwas altmodisch formuliert sagen, die Idee der sozialen Plastik. Also das Kunstwerk ist die Gesellschaft. Und dort hat ja Barton Brock scharfe Einwürfe platziert, weil er sagte, die Kunst ist aber nicht so etwas wie ein Erziehungsprogramm für Menschlichkeit, sondern der Kunst wohnt ein sogenanntes kontrafaktisches Moment inne. Das ist ein Wort, das er damals nicht gebraucht hat, das er aber hätte verwenden können. Das heißt, die Setzungen der Kunst markieren einen Ort der Differenz. Und das ist in Bezug auf das Gesamtkunstwerk natürlich außerordentlich spannend, ob Gesamtkunstwerke Anleitungen sind zur Gesamtumgestaltung der Welt. Beispielsweise auch die russischen Konstruktivisten hatten sich solche Dinge ja vorgenommen und ausgedacht. Auch das Bauhaus, die Neugestaltung der modernen Welt insgesamt umfassend. Oder ob die Ideen zu einer solchen Umgestaltung nur dazu dienen, die bestehenden Verhältnisse zu kritisieren und sie in Fluss zu halten. Und tatsächlich wäre auch dieses ein Gedanke der Romantik gewesen, also der Romantik um 1800, wunderbar nachzulesen bei Novalis oder auch bei Heinrich von Kleist, in vielerlei auch theoretischen Schriften, auch der Gebrüder Schlegel, diese Utopie des kommenden Gottes oder der kommenden Mythologie. Das heißt, das romantische Kunstwerk ist per se nicht vollendbar. Das war die Überzeugung, die um 1800 entsteht. Der dann später sehr berühmt gewordene Philosoph Walter Benjamin hat ja eine Doktorarbeit geschrieben über den Begriff der Kunstkritik oder der Kritik des Kunstwerks in der Romantik. Und dort zeichnete er das sehr schön, dass nur das kritische Vermögen die Kunstwerke sozusagen vollendet, das heißt in einer Reflexionsbewegung. Und das heißt jetzt nicht, dass man die Kunstwerke theoretisiert. Es heißt, dass die Kunst selber ein kritisches Vermögen anstößt und dass die Reflexion diesen Prozess offen hält. Das heißt, im Grunde nur durch einen unendlichen Prozess einer intellektuellen Anschauung ist das vollendbar. Das Kunstwerk selber bleibt aber Fragment und im Fragment bleibt es das Ganze, aber nur als Fragment. Und genau dort setzt der Streit an, denn Joseph Beuys bezieht sich auf zahlreiche romantische Philosophen wie Carus, die Idee des Organischen, des Prozesses. Dann kommt eben die individuelle Mythologie dazu mit den wärmeleitenden Prinzipien und den kalten Prinzipien, also die Denkwärme des Honigs von Filz und Kupfer zum Beispiel gegenüber den Kälteprinzipien des rationalen Denkens. Das heißt, er entwickelt eine eigene, man könnte fast sagen, idiosynkratische Philosophie, die sehr also auf seine Persönlichkeit zugeschnitten ist, die sich aus romantischen Motiven speist. Aber jetzt kann man das verstehen als einen Gegenentwurf zur Welt. Das heißt, das wäre dann so, dass man anhand dieser unendlichen Bewegung der kritischen Reflexion des Kunstwerks, das Kunstwerk wäre also selber ein philosophisches Medium, dass man anhand dieses Reflexionsprozesses auch permanent einsieht, dass die Erfahrungen des Lebens schmerzliche sind, nämlich Reduktionen, Einschränkungen, auch die Kontrafaktizität des Physikalischen zum Beispiel. Es gibt ja nichts Furchtbareres als das Reich der Physik. Ja? Sie können nicht durch die Wand, es geht nicht. Ja? Also Sie können es zwar versuchen, aber es geht nicht. Das heißt, auch die Schwerkraft ist nicht wirklich überwindbar. Man meint das manchmal in bestimmten Rauschzuständen, es gehe doch, aber es geht nicht wirklich und so weiter. Das heißt, diese Beschränkungen, schon nur dieses materielle Reich der Gesetze, der Physik, ist ein unglaubliches Reich der Einschränkungen. Und wie wir wissen, hat ja die Generation der Künstler und Intellektuellen um 1800 ja protestiert gegen diese Einschränkungen. Und 100 Jahre später hat man noch einmal protestiert. Malevich, Lissitzky und so weiter. Das sind alles Träume vom Fliegenkönnen. Jetzt wird der Traum nochmal aufgelegt, übrigens immer so im 100-Jahres-Schritt ungefähr, ja, als Traum des Cyberspace. Schwerelos durch das Weltall der Träume und der Fantasien fliegen können, keine Beschränkungen mehr unterliegen und so weiter. Das sind letztlich romantische Träume, aber die Romantik ist das Bewusstsein der Spaltung, das Bewusstsein der Krise, das Bewusstsein der Differenz. An der Stelle, wo man über dieses Bewusstsein hinausgeht und meint, man könne ein solches Reich realisieren, beginnen ganz andere Probleme. Also die Frage ist, wie bewegt sich Joseph Beuys dieser Grenzlinie entlang? Also wo ist das noch ein radikales Prinzip der Differenz und wo wird es eine Handlungsanleitung zur organischen Umgestaltung der Welt? Also mit diesen massiven Vorwürfen, die dann Barzon Brock gemacht hat, dass das immer totalitär sei, also das heißt, das war ja nun wirklich eine scharfe Bemerkung, dass es eben nicht, ich stimme ihm da übrigens vollkommen zu, dass es eben nicht auf den Inhalt der Ideologie ankommt, ob etwas totalitär ist oder nicht, sondern nur darauf, ob man meint, die Wirklichkeit gemäß dieser Ideologie umbauen zu können. Und das ist schon etwas Bedenkenswertes, was ich meine, mit großer Überzeugungskraft auch vorgetragen werden kann. Wir meinen ja immer die gutdenkenden Menschen seien der Utopie fähig und so weiter. Und es gibt natürlich auch Dystopien, also die Utopien des Bösen zum Beispiel, die Utopien der Unterwerfung. Aber eigentlich ist das steuernde Prinzip all dieser Systeme als Ideologien immer dasselbe, nämlich zu meinen, man müsse die Wirklichkeit vernichten, die bestehende Wirklichkeit, und sie umbauen. Das heißt, dass die Utopie gründet auf einer Wirklichkeitsverachtung. Es gibt immer eine doppelte Wirklichkeit, nämlich eine gegebene, falsche, zu bekämpfende und eine eigentliche, noch unsichtbare, transzendente, metaphysische, wie auch immer. Das ist konstitutiv für dieses Denken des Utopischen im Zusammenhang mit dem Gesamtkunstwerk. Die philosophische Gegenposition ist natürlich zu bestehen auf dieser einen unteilbaren, konkreten Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Transitorischen. Also das wäre vielleicht eher eine Welt von Samuel Beckett beispielsweise und zahlreichen anderen, die man auch Émile Cioran und anderen, die man nennen könnte. Also das müsste überlegt werden. Woher kommt eigentlich diese Auffassung der Doppelung des Wirklichen? Die Romantik hat es vorgeführt, dass diese Verdoppelung zu einem kritischen Differenzprinzip führen kann, das uns ermöglicht, die Einsichten in die Beschränktheit zu schärfen und natürlich auch Veränderungen vorzunehmen, selbstverständlich, die aus der Kritik erfolgen. Aber der Gesamtentwurf einer Welt nach einheitlichen Maßstäben und nach einer bestimmten Auffassung ist, so Barzon Brock, in sich totalitär, unabhängig vom Inhalt. Ja? Und also ob das nun eine rassistische Ideologie ist oder gerade eine antirassistische, spielt dann eine untergeordnete Rolle in seinem Argument oder eigentlich überhaupt keine. Denn eine Welt, die als Ausdruck eines Plans entsteht, nach einheitlichen Gesichtspunkten, erfüllt immer diese Bedingungen des Totalitarismus und es wird auch immer faktisch die entsprechenden Unterdrückungsprozesse geben, eben unabhängig davon, was das ideologische Ziel oder die Verbrämung ist, wie Brock sagte.
Ja, das würde ich aber dann so verstehen, dass Kunst nur utopisch sein darf, sobald über die Grenze hinausgeht, ist die dann zu
Ja, ich verstehe schon,
Das
dass.
ist schon ein sehr extremer Fall. Also da ist diese Gedankenart schon nachvollziehbar. Aber allgemein geht, ob er das auch so allgemein auf alle Künstler bezogen oder nur bestimmt auf Beuys.
Nein, als Prinzip, das ist ja eine kunsttheoretische Auseinandersetzung über den Stellenwert der Künste. Das war ja auch das Zweite. Das ist das Zweite, was dann mit unserem heutigen Thema auch zu tun hat. Was haben denn die Künste überhaupt für einen Ort? Ja? Und da, meine ich, gibt es, verliert sich die Position von Barths und Brock auch in einer Paradoxie oder in einer gewissen Widersprüchlichkeit. Er sagt ja, die Kunst ist auch das Prinzip der Obsessionen, das heißt, sie hat was Grenzenloses. Und insofern virtualisiert sie nicht einfach im Sinne von Dramaturgien, was existiert, sondern sie handelt, sie interveniert, gerade wenn man unter die Künste, was ja richtig ist, auch die Architektur zählt. Ja? Also was ist denn dieses Prinzip der Architektur oder der Weltbaumeisterfantasien und so weiter. Aber das ist nicht mal das Entscheidende. Die Kunst kann dann auch aktionistisch auf ganz vieles einwirken. Ja, das ist nicht das Problem. Sie muss nicht im musealen Raum stattfinden und sozusagen nur kontemplativ etwas vorführen. Das gar nicht. Ja, sie hat es mit dem Körper zu tun, sie wirkt auf den Zuschauer ein. Es gibt dort eigentlich keine Grenze. Ja, das Problem, also da, wo die Grenze beginnt, wo die Kunst illegitim wird in diesem Argument, ist tatsächlich, wenn sie Utopien in weltverändernde Handlungsprogramme umdefiniert, also wenn sie oder konkretisiert oder praktisch machen will. Ja? Also das Praktischwerden der Utopie, die sich anschickt, jetzt wirklich die Welt nach den ihr zugrunde liegenden Prinzipien einzurichten, umzugestalten, und das setzt auch die Verwerfung der Welt natürlich voraus, logischerweise. Dort würden die Künste nicht mehr als Künste dieses Prinzip der inneren Widersprüchlichkeit einhalten, sondern sie würden eben sich totalitär setzen und den Bereich der Kunst verlassen. Aber wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass die Kunst nur im musealen Raum irgendwelche Anschauungsbilder liefern soll. Nein, keineswegs. Die Kraft der Utopie besteht auch in der Intervention der Welt. Aber also man müsste dann vieles dazu sagen, wie kann eine Utopie sich radikal setzen und gleichzeitig im Wissen des Scheiterns ihre Ziele verfolgen? Das ist ja schon mal wieder was anderes.
Das ist das Paradox der Utopie, dass die vom Wort her, von der Definition Utopie bleiben.
Ja, man kann das sagen, Utopie heißt ja der Nirgendort, ja? Also dieses Merkwürdige, was man mal auf Atlantis, auf das untergegangene Atlantis projiziert hat, geografisch, oder das Wort kommt ja von Thomas Morus, der ja 1516 ein Buch geschrieben hat, Utopie, und er beschreibt dort eine Insel, eine imaginäre Insel, ja? Und insofern ist die Utopie dieses Prinzip der Abwesenheit der noch nicht oder des noch nicht Realisierten, also dieses auf Zukunft angelegten. Man muss das nicht nur räumlich denken, sondern man kann das natürlich auch zeitlich denken in einer bestimmten Dynamik. Das wäre das Prinzip der Utopie. Das ist in sich paradox und letztlich, so hat es mindestens der größte Philosoph der Utopie verstanden, nämlich Ernst Bloch, ist das letztlich eine Frage der Anthropologie des Träumens. Ja? Das sagt, die Menschen sind unfertig. Sie haben Sehnsucht. Es gibt keine letztgültige Realisierbarkeit der Wünsche. Das haben Sie an sich auch schon erlebt. Das ist unabhängig vom Alter. Es gibt selbst da, wo das höchste Glück sich einstellt, dadurch, dass man jetzt wirklich alles sozusagen bekommt, was die Wünsche sich wünschen, nicht man selbst wünscht, sondern die Wünsche wünschen, das ist auch klar, gibt es dann wie Ernst Bloch so wunderbar sagte, die Melancholie der Erfüllung. Das heißt, irgendwann geht es dann doch wieder, also es reicht es doch nicht. Ja? Also das heißt, es ist hier eine unglaubliche Dynamik des Wünschens und der Sehnsüchte, und die richten sich auf einen imaginären Ort, ganz eindeutig. Am Schluss seines Hauptwerks, Das Prinzip Hoffnung, beschreibt ja Ernst Bloch die Heimat. Und ich meine, das muss man auch können, ja. Also Heimat beschreiben, ohne Kitschliteratur zu produzieren, ist nicht so einfach. Aber ihm gelingt das, und natürlich hört es dann auf mit sagt, wo er sagt, Heimat ist dort, wo noch nie jemand gewesen ist. Selbstverständlich. In diesem sich entwerfen dort, nicht das Zurück, nicht die Wurzeln, Blut und Boden und Familie und was es alles gibt, nicht dieses übliche Heimatliche, das ja immer so als Schutzterritorium verstanden wird. Natürlich der Nährboden ist für die Abwehr aller Feinde des Heimatlichen und so weiter, sondern diese offene Konstruktion. Aber man kann nur zur Kenntnis nehmen, letztlich, Das wäre eine anthropologische Überlegung, dass das Wesen des Menschen eines ist, das auch zu dieser Offenheit gezwungen ist. So hat es auch übrigens Helmut Plessner verstanden, ein sehr wichtiger Anthropologe auch des 20. Jahrhunderts, der eben sagte, die Menschen sind von Natur aus zu diesem ins Offene treten verurteilt, wenn man so will. So hat es auch der Existenzialismus formuliert. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Klingt nicht so euphorisch, ja. Ist aber wirklich auch so gemeint. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, weil er nicht so als Instinktwesen organisiert ist und funktioniert, muss er immer wieder den geschützten Ort verlassen und ins Offene treten. Das hat ja auch mit dem offenen Gang zu tun. So argumentieren Anthropologen, dass die Zweibeinigkeit ist ja eine physische Schwächung, ja? Verglichen mit mit unseren Brüdern, den Affen zum Beispiel, kann man das ja sehr gut sehen, was die alles noch können durch diese Vierbeinigkeit. Dazu kommt, dass die Tiere in der Regel ihre schwächsten Teile, nämlich die Geschlechtsteile, schützen durch diese Stellung und so weiter. Aber nein, der Mensch geht offen, er macht sich noch schwächer, als er ohnehin schon ist, gewinnt aber ein anderes Wahrnehmungsfeld. Und das heißt, er muss ins Offene treten und ja, was macht er dann? Dann reagiert man, das Offene ist immer durchsetzt mit Hoffnung und Angst. Also das ist letztlich eine, ich weiß, sehr simpel, aber doch in der Anthropologie, man kann wenig anderes dazu sagen, was den Menschen als Wesen auszeichnet. Im Übrigen hat das dann ganz drastische Implikationen, denn der zweite Grundzug ist natürlich, dass die Menschen von Natur aus zur Künstlichkeit gezwungen sind. Alles, was Menschen von Natur aus tun können, sind künstliche Systeme entwerfen. Und heute diskutieren wir ja, wo das aufhören soll und wo nicht. Gut, das bleibt paradox. Und jetzt ist einfach die Frage, wie ist das mit den Künsten, die ja nun heraustreten aus der Ästhetik der Macht? Das ist etwas ganz Wichtiges, ja, die ja nicht mehr einfach ideologische Botschaften malen, wie noch Piero della Francesca in diesem einen Falle der Geißelung, was ja ein Propagandastück ist, und ich hätte Ihnen viele andere Propagandastücke zeigen können. Jedes Kirchenportal ist eine gewaltförmige, steingewordene Rhetorik der Ideologie, ja, also richtiges, und zwar mit dem Hammer, nicht mit den feinen Tönen, also das, all das. Aber die Kunst ist also aus diesen Verbundsystemen herausgetreten und wird auch im individuellen Sinne autonom und liefert individuelle Sichten, vielleicht sogar singuläre Sichten auf die Welt. Ja. Und insofern impliziert das auch eine drastische Kritik an der Weltwirklichkeit. Also das ist so eine Dimension, die diskutiert worden ist in dieser Perspektive des Hangs zum Gesamtkunstwerk. Und das Zweite ist, was ja schon etwas peinliche Dimensionen bekommen hat auf dem Hintergrund dieser Hassliebe, ist so der Vorwurf, man gehe schludrig mit Kategorien um oder man sei willkürlich in der Definition des Begrifflichen. Das heißt, als Symptom genommen ganz einfach, es gibt offenkundig in der entwickelten Dynamik der Gegenwartskünste kein einheitliches System, weder begrifflich noch als Werk. Und das ist eine bemerkenswerte Tatsache. Also die Kunst, wenn Sie so wollen, spricht keine übergeordnet verständliche, einheitliche Sprache mehr. Es gab ja auch diesen schönen Moment, wo Josef Beuys dann vor seinem Werk stand und ja nur fragte auf diese seltsame Frage des Berichterstatters, ja, wie können die Menschen denn ihre Kunst verstehen und wie? Und sagt, ja, ist ja kein Wunder, dass sie es nicht verstehen. Natürlich ist das kein Wunder, aber was steht dahinter? Hat er nichts mehr dazu gesagt, worin dieses Nicht-Wunder besteht? Ja, es besteht vielleicht eben in diesem Heraustreten der Künste auch aus einem Verband einer einheitlichen Theorie, einer einheitlichen Funktion, einer einheitlichen Gestaltung und so weiter. Das bedeutet aber gerade dieses Paradox bei Beuys ja, dass seine Kunst, die allgemeinverständlich und sogar über die Sinne eindeutig vermittelt werden sollen, eben auch nicht auf eine einheitliche Wahrnehmung trifft, sondern auf eine brüchige, in sich gespaltene. Also, das heißt, diese Debatte um den Hang zum Gesamtkunstwerk ist sicher eine, die einen ganz wesentlichen Punkt auch unseres Themas markiert. Ich hatte ja kurz die historischen Linien in der Einführung benannt, also einheitliche Gestaltung, die im Barock noch möglich war, aber dann natürlich sehr doktrinär durch die katholische Auffassung des Theaters des Heiligen oder auch der Reinigung, und die dann von Richard Wagner in ganz anderem Sinne benutzt worden ist im 19. Jahrhundert, wo dann ja auch die Konzeption des Gesamtkunstwerks eben sehr stark an die Grenze der politischen Agitation kommt. Also, und es scheint, dass die Künste, die wir als moderne Künste verstehen, nämlich dieses Bestehen auf dem Individuellen, etwas ist, was zwar die Kommunikation erschwert, also die allgemeine Verständlichkeit erschwert, aber gleichzeitig etwas ist, was gegen die Ästhetik der Macht resistenter ist als die vorangehenden Konzeptionen. Und das markiert eine Bedeutungsverschiebung der Künste tatsächlich. Aber gut, soweit zu dieser Überleitung dieser mir wesentlich erscheinenden Punkte. Es gab natürlich eine ganze Reihe von anderen Punkten. Vielleicht wollen Sie ja noch auch Bemerkungen dazu machen oder auch Fragen stellen oder Ergänzungen. Gut, vielleicht kommt es auch etwas später noch, dann melden Sie sich trotzdem. Also das Ganze war ja getragen. Wenn man 1983 eine Diskussion macht zwischen einem Künstler, der dann als Kunsttheoretiker der Rezeption sich weiterentwickelt hat, und einem Künstler, der mit der Kunst auch Einwirkungen ins Leben realisiert und über das Gesamtkunstwerk diskutiert, dann markiert das natürlich einen ganz wesentlichen Punkt der Auseinandersetzung mit der Kunst in einem vielgestaltigen Geflecht. Also, es gibt die Öffentlichkeit der Kunst und der Gesellschaft, es gibt Künstler und es gibt Rezipienten und Publikum, die sich bewegen in diesem Feld. Man hätte eine Reihe anderer Diskussionen nennen können, die geführt worden sind. Und wenn man sich das klar macht, dann ist eigentlich seit 150 Jahren, ungefähr 150 Jahren, beginnt eine Entwicklung, wo die Künste sich auf die künstlerischen Zwecksetzungen der Individuen abstützen und nicht mehr auf eine übergeordnete Sprache. Was passiert, ist ganz einfach, dass seitdem die Künstler als gefährliche, irre und verrückte gelten potenziell, und dass das, was sie machen, als gefährlich, schamlos und vor allem hässlich zu gelten hat. Also das können Sie ganz eindeutig beobachten. Das beginnt mit Gustave Courbet und dem Alltagsrealismus um 1850, wo man, also Courbet, das hätte ich Ihnen auch zeigen können, aber egal, also man sieht auch seinen Bildern an, dass die anders gemalt sind, aber vor allem sieht man, dass er nun plötzlich nicht, also wenn er nackte Badende, ja, die Badenden, das ist so ein Lieblingsthema seit Jahrhunderten gewesen, da werden also irgendwelche Nymphen angeblich aus der griechischen Mythologie an irgendwelchen Quellen gesehen. In Tat und Wahrheit ist das natürlich Casting von höfischen Models, was dort passiert auf den Bildern, ist ja klar. Und dann sehen Sie also alle diese überzichteten, hochgezüchteten Kampfkörper der Repräsentation des Weiblichen, ja, mit den ganzen Attributen, über Jahrhunderte perfektioniert und in natürlich ideologischer Richtung eindeutig festgesetzt. Das ist ja auch die Vorgeschichte dessen, was wir heute erleiden müssen, sowohl die Frauen wie die Männer in unterschiedlicher Weise allerdings, wenn wir dem System dieses Modeling ausgesetzt sind, also die Artificialität des Körpers. Gut, um 1850 setzt Gustave Courbet in die Bilder, die heißen immer noch die Badenden, aber er räumt die Models weg und stellt einfach ganz normale Bauersfrauen in die Bilder, ja, die sich an einer Quelle verlustieren und sich waschen. Und diese Frauen sehen halt so aus, wie lebendige Frauen aussehen, nämlich gezeichnet vom Alter, von allerlei und so weiter. Das heißt, sie entsprechen in keiner Weise diesem durch die Kunst gebildeten Schönheitsideal. Und Gustave Courbet macht das programmatisch und sagt, das ist eben der Realismus. Realismus heißt nämlich nicht Technik, sondern Gesinnung. Ich will die Wahrheit in den Bildern. Ich will Menschen in den Bildern und nicht Abstraktionen und nicht Vorstellungen. Und nun hat man entsprechend darauf reagiert und eben gesagt, dass man nicht nur sagte, die Bilder sind hässlich, sondern dass es unstatthaft sei. Also man sagte dem Monsieur Courbet, ja, wir wissen, dass die Realität genauso aussieht, wie du sie siehst, das ist ja nicht das Problem, aber wir wollen nicht, dass die Kunst jetzt auch noch hässlich wird, wie die Wirklichkeit. Das heißt, man hat zurückgewiesen diese Intention auf Realismus im Sinne der alltäglich sichtbaren Wahrheit. Das Akzeptieren des Kontingenten, wenn Sie wollen, des Zufälligen, des Begrenzten, des Lebendigen. Und seither ist dieses, und Courbet übrigens war der Erste, der aus der Salonkultur ausgestiegen ist und der eigene Ausstellungen gemacht hat mit eigenen Bildern, weil sie eben nicht in den offiziellen, durch Jurys ausgelesenen Salons gezeigt wurden. Und der also einen Weg geht eines modernen Künstlers, der dann natürlich typischerweise auch für die Kunstzerstörungen des Aufstands der Pariser Kommune verantwortlich gemacht wird. Und dann flieht er ins Exil und stirbt verarmt dann später. Also eine außerordentlich interessante Figur. Mir geht es jetzt nur darum, den Aspekt zu verstehen, wieso dieses Insistieren auf dem Realistischen, auf dem Empirischen, Konkreten, Stofflichen, auf diesem Wahrheitsanspruch eben bereits als hässlich gewertet wird. Und wenn Sie mal das Vergnügen haben, und dieses Baden, die Badenden, das wird dann noch weiter aufgenommen, und dann kommt also eine ganze Reihe von Leuten, die sich auf Courbet beziehen, Manet zum Beispiel, und dann kommen die Impressionisten. Die Impressionisten gelten natürlich als ausgesprochen hässlich, denn das, was dort dargestellt wird, ist ja nichts. Das ist ja, kann man auch wirklich zum Fenster rausschauen, da gibt es keine Überhöhungen mehr. Für uns ist das vielleicht historisch interessant, weil das Bilder sind von Landschaften, auf denen noch keine Autobahnen rumstehen, aber das war ja damals keine Qualität, sondern einfach die Fakten. Also die impressionistischen Bilder sind banal. Banaler geht's nicht. Das war ja genau ihre kritische Pointe und genau deshalb wurden sie abgelehnt. Weil man sagte, man kann ja keine Allegorien malen im impressionistischen Stil. Obwohl Seurat in gewisser Weise das dann wieder versucht hat, aber eigentlich geht das nicht. Und dann kommt dieses große, das größte Trauma der traditionellen Kunst, heißt ja Paul Cézanne. Weil Cézanne malt ja eigentlich nur zwei Sujets sein ganzes Leben lang. Und das sind die klassischen, die den Künstlern früher als Paradestücke ihres Könnens dienten. Nämlich das Stillleben, also die Naturmort und den Akt. Die Modellierung des Menschen, der menschlichen Figur als Akt. Und wenn Sie mal, er hat ungefähr 150 Bilder über die Badenden gemalt und wenn Sie die nebeneinander sehen, das sieht man eben leider selten, das heißt, es gab eine einzige Ausstellung vor etlichen Jahren über die Badenden von Cézanne. Und wenn Sie dahin durchgehen und dann haben Sie noch die Stimme der Menschen, die auch so hin durchgehen, also sagen wir derjenigen, die jetzt nicht schon verbildet oder geeicht sind für diese Wahrnehmung, die gehen dann also durch die Ausstellung eines der angeblich berühmtesten, größten, bedeutendsten modernen Künstler und spätestens im dritten Saal, wenn sie ehrlich sind, und das hört man dann auch, ich höre ja immerhin, was das Publikum sagt zu diesen Bildern, wird dann geflüstert, aber es ist ja unglaublich hässlich, alles ist ja wahnsinnig hässlich. Und das stimmt, das sind unglaublich, das sind barbarisch hässliche Bilder und genau das war die Absicht. Cézanne wollte diese Herkunft sozusagen destruieren, aber nicht durch Bildersturm, indem er die Leinwände zerschneidet, sondern indem er eigentlich die bisherigen Konventionen durch sein Malen wegmalt oder kaputt malt. Und das funktioniert großartig, aber der Preis ist natürlich wieder dieses nicht den Erwartungen eines trainierten Publikums entsprechen, sondern was anderes tun. Und dann wird es ja immer schlimmer. Ja? Dann kommen ja die Van Goghs und so und die Munchs und so, bei denen ja nur also Momente darüber entscheiden, ob sie nun in der Psychiatrie das Leben verbringen oder noch als Künstler ihre große Kunst machen können. Und das Interessante ist, wenn Sie die Briefwechsel studieren und die Rezensionen so von 1870 an, 80 vor allem in den 90er Jahren, und ich kann auch Odilon Redon nehmen oder Edvard Munch ist sehr gut, James Ensor und Vincent van Gogh, und Sie lesen die Reaktionen der Kritiker auf die Bilder und Sie lesen die Briefe, in denen das neue Selbstverständnis des Künstlers artikuliert wird, dann haben sie wirklich wie Vorder- und Rückseite desselben, nur anders bewertet. Die Künstler beschreiben sich nämlich selber als gefährdet, pathologisch, krank und so weiter, wie die Kritiker, die sagen, das sind Werke von kranken, pathologischen, irren, zerstörten Menschen und so. Nur die Bewertung ist eine andere. Nur die Bewertung ist eine andere, aber nicht die Semantik grundsätzlich. Ja, das Problem der entarteten Kunst, natürlich, das war so der Fundus. Ne, dass man sieht, hierher, wir leben in einer Kultur, die dann das Kunstsystem aufwertet, weil das war noch sehr randständig, aber mit 1906 folgende werden natürlich genau diese Bilder treten ins Zentrum. Ja? Alle diese Deformationen des bisherigen, alle die Verschiebungen, Verdrehungen, Distorsionen des Gegebenen, all dieses, was vorher noch gegolten hat. Nun treten diese Außenseiter ins Zentrum, kriegen eigene Ausstellungsräume, es gibt die unabhängigen Räume der Künstler, die Sezessionen, es gibt neue Salons, Salon des Indépendants, der Unabhängigen, der Dissidenten etc. Und natürlich dann in den 20er Jahren sieht es so aus, als ob überhaupt nichts mehr, was 400 Jahre vorher als Inbegriff guter, großer und bedeutender Kunst galt, irgend noch etwas bedeuten konnte. So war die Situation. Und die Nazis haben das dann nochmal umgewendet und benutzt, naja gut, das lassen wir das. Aber das ist vollkommen richtig. Auf diesen Fundus bezieht sich dann diese Kunstpolitik der Verfemung und Diffamierung des Kranken, der Deformation. Also eigentlich auch eine neue Ikonografie, so wie in den Bildern die Elemente deformiert werden, so ist der Geist dann eben deformiert. Gut. Auf diesem Hintergrund bekommt die Kunst dann eine andere Funktion. Sie geht eigene Wege und diese Wege beziehen sich zunehmend nun wirklich auf das Individuelle. Und das ist dann endgültig die Freisetzung des modernen, unabhängigen Künstlers, der nämlich doppelt frei ist, genau, also frei von sozialen Bindungen und frei dazu, das zu machen, was er will. Aber natürlich heißt diese Freiheit ja auch, dass nun eine Umkehrung stattfindet. Bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts malen die Künstler grundsätzlich auf Auftrag. Und so ist auch die Ausbildung dann aufgebaut, auf die ich noch eingehen werde. Aber das ist unglaublich hochstufig kontrolliert. Es gibt, also wer in die Akademie kommt und was dann dort eingetrichtert wird. Und dann gibt es eben diese jurierten Ausstellungen im Louvre zum Beispiel. In Frankreich jetzt gesprochen, das ganz wichtig ist dafür. Und in diesen Salons wird also von Jahr zu Jahr, sucht man so den nächsten Star, der da herauskommt. Aber das ästhetische System ist natürlich ganz eng kontrolliert, denn die Jury schaut dafür, dass bestimmte Dinge draußen bleiben. Zum Beispiel eben diese Hässlichkeiten des Monsieur Courbet. Der hatte keine Chance, seine Bilder zu platzieren. Und damit meinte man noch, dass man jemanden aus dem Verkehr zieht, der eben unfähig ist, für den aristokratischen Geschmack zu malen. Dass das sich innerhalb weniger Jahrzehnte verschiebt, dass das also ein Ehrentitel wird des modernen Künstlers, dass man anti-akademisch sei und nicht fähig, für die Salons zu malen, das ist dann eine andere Entwicklung, die man natürlich nicht wollte. Also das heißt, es ist eine hochstufig kontrollierte Angelegenheit. Gut, jetzt würde ich gerne zurückblenden auf einen ganz bestimmten Hintergrund, der schon erwähnt worden ist, aber den ich jetzt etwas darstellen möchte, der im Zusammenhang steht mit der Geschichte der Kunstausbildung, auf die ich noch eingehen werde, wie gesagt, relativ kurz. Ich mache das jetzt trotzdem so, wir werden natürlich dann auch noch einiges nachbereiten von dem, was wir in Schaffhausen sehen werden, aber vorbereiten möchte ich das ganz explizit nicht. Es scheint mir nämlich, also hier, dass ich jetzt einführe, obwohl ich das gut tun könnte, aber es scheint mir sehr viel sinnvoller, jetzt einfach ein sozusagen ganz anderes Thema noch zu behandeln, das durchaus eine Rolle spielt. Auch wieder im Hintergrund für alle diese Auffassungen, die wir dann sehen werden, von den Möglichkeiten der Kunst und den Spielräumen, die Künstler haben oder für sich in Anspruch nehmen. Und eines der Verhältnisse, die wir kontrovers ja gesehen haben bei Joseph Beuys, ist das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft. Joseph Beuys beansprucht ja eine Universalphilosophie mit Verweis auf Rudolf Steiner. Das heißt, für ihn ist Kunst, wenn Sie so wollen, ein Teil der Wissenschaft, aber die Wissenschaft eben auch ein Teil der Kunst. Und seine Kunst ist dasjenige, was das offen hält. Im Übrigen ist es auch unverkennbar, dass Josef Beuys eigentlich eher wieder sowas wie, also der aus dem Museum raus wollte, wieder hin zu den Wunderkammern, zu den Vorformen des Museums, den Camera di Meraviglie, wie man sie nannte in dem 16. Jahrhundert. Da gab es ja noch keine Museum, aber es gab Sammlungen von Fürsten und im Wesentlichen reichen Leuten, die allerdings oft auch sehr, sehr aufgeschlossen waren und selber als Wissenschaftler tätig. Und diese Wunderkammern waren eben was ganz anderes als die Museen. Darf ich mal fragen, wer hat den Ausdruck schon gehört? Wunderkammer. Museen gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Museen sind differenziert. Thomas Hensel wird übrigens dann bei seiner Führung in der Ausstellung Wettstreit der Künste auch etwas über die Geschichte des Kunstmuseums erzählen. Mir geht es jetzt nur darum, Museen sind auch Ausdrucksformen der Arbeitsteilung in den Wissenschaften. Es gibt zum Beispiel Kunstmuseen, es gibt Technikmuseen, es gibt naturgeschichtliche Museen oder naturhistorische Museen. Und dann gibt es auch Völkerkundemuseen etc. Es ist getrennt. Nun wissen wir, dass heute also zu Überschneidungen gibt zwischen Völkerkundemuseum und Kunstmuseum, nämlich wenn es um die Kubisten geht und man stellt noch ein paar afrikanische Masken hin, ja, das ist ja auch schon, das kann man ja auch schon nicht mehr sehen, ne? Das ist ja schon so langweilig geworden, die Idee. Aber in der Regel ist das alles getrennt, weil sich auch spezialisierte Wissenschaften damit beschäftigen. Genauso wie die Wissensdisziplinen an den Universitäten sich ausdifferenziert haben in Einzelwissenschaften, die voneinander unterschieden sind. Also dieser Differenzierungsprozess kann ja nur ein Differenzierungsprozess sein, wenn vorher etwas noch nicht so Differenziertes da war. Sonst würde man ja nicht von Ausdifferenzierung sprechen. Ein Lieblingswort der systemtheoretischen Soziologie, Ausdifferenzierung. Also dieses nicht so Differenzierte, was dem zugrunde liegt, sind Wunderkammern. Und das sind ganz einfach Sammlungen, in denen diese später getrennten Gattungen noch vereint sind. Das heißt, wenn Sie also die simpelste, und ich sage es nur mit leichter Röte, Schamröte im Gesicht, aber das dunkel ist, sieht man es ja nicht. Das Kunstmuseum und die Museumsentwicklung ist eigentlich nichts anderes, als dass man in den Wunderkammern diesen Krempel sortiert und aufräumt. Das ist eigentlich alles. Denn dort steht alles durcheinander vermeintlich, aber nach bestimmten Prinzipien. Also in den Wunderkammern findet man Schmuckstücke, Uhren, wissenschaftliches Gerät, Atlanten, Globen, Sextanten, Landkarten. Man findet ausgestopfte Tiere. Man findet asiatische Kunstwerke, also die durch Reisen nach Europa gekommen sind. Und man findet ausgestopfte Menschen, Skelette und so weiter. Und man findet auch Kunstwerke, Bilder zum Beispiel. Ja? Und diese Wunderkammern sind ja nicht Schaustücke für die allgemeine Öffentlichkeit, sondern sind Laboratorien für die Entwicklung der Forschung. Und das Interessante war, dass man damals noch eben dachte, dass die Prinzipien der Natur, also die Mechanik der Natur, dieselben sind wie die Mechanik in der Skulptur und die Mechanik, die ein Künstler in der Malerei anwendet. Das heißt, Kunst, Natur, Maschine waren nach selben Prinzipien ineinander verschränkt. Das waren die Wunderkammern. Und Josef Beuys träumt natürlich von einer Wunderkammer, die also organisch funktioniert, wo alle diese Dinge wieder zusammenkommen und sich gegenseitig durchdringen und befruchten. Das heißt, selbst in einer Diskussion 1983, der Hang zum Gesamtkunstwerk, artikuliert sich eine Hintergrundstruktur der Kulturentwicklung, die diese Systeme oder Medien, Künste, Wissenschaften und Technologien in ihrem wandelnden Verhältnis beinhaltet. Ich sage das deshalb, weil das ist ja nicht unser Hauptarbeitsfeld, aber methodisch ist das natürlich ausgesprochen brisant, denn es geht nicht darum, ob Josef Beuys sich explizit darauf bezieht. Oder Künstler, die gar nicht sich darauf beziehen. Oder dann Künstler wie Mark Dein, worüber dann Christine Heidemann hier sprechen wird, der sich auf seine Weise darauf bezieht, auf die Natur und die Naturforschung. Sondern es geht einfach darum, dass diese kulturellen Dispositive existieren. Ein Dispositiv ist ein Regelwerk von geschriebenen und nicht geschriebenen Gesetzen, Konventionen und Bedingungen, innerhalb dessen man sich einfach mit dem bewegt, was man tut. Und das geht auch absichtslos, das ist das Interessante. Man muss das also nicht aufarbeiten und dann ist man drin, sondern das sind Dinge, die einfach ganz breit im Hintergrund das möglich machen, was dann der Bezug darauf ist, im Sinne auch der Unterscheidung. Das ist ein Dispositiv. Und eines der Dispositive ist eben die Frage oder führt zur Frage, wie ist denn das Verhältnis von Kunst, Technik und Wissenschaft in der historischen Entwicklung und in der paradigmatischen, also beispielgebenden Behandlung und Bedeutung. Und das möchte ich hier Ihnen vorführen im Kerngedanken. Das ist nicht sehr kompliziert. Es geht auch nicht darum, dass Sie jetzt alle Einzelheiten sozusagen schon per se verstehen könnten, sondern die groben Strukturzusammenhänge, die also so wie das Feld abgeben. Also was war das Verhältnis von Kunst, Technik und Wissenschaft und was war überhaupt der Ort der künstlerischen Praktiken und Methoden? Und da gab es einen Streit, der hier angeschrieben ist, Paragone. Ich werde das dann erläutern, wenn wir dazu kommen. Das heißt eben nichts anderes als Rangstreit, die Erörterung des Rangstreits der Künste. Und natürlich gibt es eine philosophische Theorie der Künste, es gibt aber auch eine Kunsttheorie, die also das Feld praktisch regelt. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt ein paar Dinge sagen und dann werden wir ein paar Beispiele uns schnell anschauen und dann sind wir ziemlich schnell auf dem Stand dessen, was auch verhandelt worden ist dazu. Wenn Sie heute den Ausdruck zum Beispiel das moderne System der Künste hören, und das ist etwas, was die Philosophen beschäftigt, auch bei Hegel gibt es ein System der Künste, jetzt unabhängig von der Rangordnung und der Bewertung, dann kann man sich damit beschäftigen und kommt dann wohl immer wieder auf 5 Kernbereiche im modernen Zusammenhang, ja, seit dem 19. Jahrhundert. Was ist der feste Kern des modernen Systems der Künste? Kommt man wahrscheinlich auf Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik und Poesie. Das heißt, es sind 5 Leitkünste, wenn Sie so wollen, die dieses System der Künste ausmachen. Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik, Poesie. Wir wissen ja, dass wenn wir von Kunst reden, dann meinen wir vor allem Bilderzeugung, aber relativ gedankenlos. Also ich finde, der Sprachgebrauch gehört korrigiert. Wenn wir von Kunst reden, also Kunsthochschule für Medien macht Kunst, dann meint man doch sehr stark die Erzeugung der Bilder. Ich halte es ja für einen absoluten Fehler, dass man hier keine Architektur installiert hat, ja. Also ich halte das wirklich für einen Fehler in vielerlei Hinsicht oder für einen Mangel. Denn selbstverständlich ist die Architektur eine der interessantesten Künste und nicht nur irgendeine angewandte Technik zur Erzeugung von funktionalen Gehäusen. Also je nachdem, mit wem man sich beschäftigt, wird das dann natürlich ergänzt. Also diese 5 Bereiche werden ergänzt, selbstverständlich durch Gartenbau, Grafik, Kunsthandwerk, Tanz, Theater und Oper und so weiter, Musiktheater. Gut, das einfach als zeitgenössisches System. Man denkt dann vor allem darüber nach, wie man dann diese Künste bewerten könnte. Und das Interessante ist, dass dazu ja philosophische Konzepte immer wieder einwirken auf die Situation. Und gut, jetzt der Hintergrund führt uns noch zu etwas anderem, nämlich was überhaupt dieses Wort Kunst heißt. Das hat ja eine Sprachgeschichte und wenn wir über das Verhältnis der Kunst, der Techniken und der Wissenschaften nachdenken, ist es sehr geboten, uns das klarzumachen. Und nun wissen wir, lateinisch heißt Kunst Ars und das griechische Wort für das Lateinische, also was dem zugrunde liegt, das griechische Wort ist übersetzt worden zu Ars und dem hat man später Kunst gesagt, heißt bezeichnender oder seltsamerweise Techne. Also das, was wir unter Technik verstehen, hieß bei den Griechen, bedeutete Kunst. Und was damit gemeint ist, ist im Grunde eine gewisse Kunstfertigkeit. Also nicht die sogenannten schönen Künste, sondern zum Beispiel zählte Aristoteles die Kunst zu den geistigen Tugenden, aber auch zu den Fähigkeiten. Also Kunst als Erkenntnissystem, die philosophischen Prinzipien zeigen zu können. Man sprach aber auch von Kunstfertigkeiten, zum Beispiel die Ars Semiotica, dann im Lateinischen Zeichen, die Kunst mit Zeichen umzugehen. Das, was man heute Semiotik nennt, was auch für mich eine große Rolle spielt, ist ja hervorgegangen aus der Medizin. Zeichen deuten, nämlich Symptome. Ja? Das leuchtet Ihnen sofort ein. Der Arzt ist einer, der Symptome als Zeichen liest und interpretiert. Auch eine Kunst, die eine Technik und als Kunst, die eigentlich verschwunden ist. Man findet das eigentlich nur noch bei Allgemeinpraktikern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Ärzte kommunizieren ja nicht mehr mit mir, sondern nur noch mit dem Computer. Also es sind ja auch Schreibkräfte geworden von verbal mitgeteilten Diagnosen. Und der Grund ist, also eigentlich würde es mir mittlerweile reichen, wenn der Arzt mir den Rezeptblock geben würde. Dann könnte ich mir die Besuche sparen und selber aufschreiben, was ich haben will. Da kann ich mich nämlich erkundigen. Also, das ist entsetzlich, im Grunde entsetzlich. Das ist keine übliche Medizinkritik, entschuldigen Sie. Aber es ist entsetzlich, wenn man weiß, dass die ganze Semiotik aus der Kunst des Symptomlesens hervorgegangen ist und Krankheiten ja nur als Symptome auftreten. Für den Arzt, nicht für den Patienten. Ne? Für den Arzt sind das nur Symptome und die muss man interpretieren können. Und deshalb müsste man eigentlich dort sich schulen. Und nun gibt es ja einige Apparate, die ja sichtbar machen, was dem Arzt als Zeichen nicht unmittelbar zugänglich ist. Also die innere Medizin und tatsächlich die Kernspintomographie und so, das sind ja Dinge, die durchaus in dem medizinischen Sinne semiotische Wundertechniken sind, der Sichtbarmachung des dem Arzt nicht Sichtbaren, wo man auch mit Symptombeschreibungen nicht mehr hinkommt, denn es macht ja einfach weh. Also man kann zwar drücken und da gibt es Schmerz, aber was das alles dranhängt. Ich sage Ihnen das nur zur Erläuterung des Begriffs Techne. Das hat man darunter verstanden. Der Arzt, der fähig ist, Symptome zu interpretieren. Oder der Kybernaut, der Cybernaut, der Steuermann. Ja? Kybernetik heißt ja ein Schiff steuern können in der Antike. Und der Kybernetiker ist derjenige, der ein Schiff steuern kann. Und wenn er das gut kann, ist er eben ein Techniker, nämlich ein Künstler. Also das heißt, dieses Ganze ist die Kunstfertigkeit. Und nun gibt es natürlich unterschiedliche Positionen in Bezug auf den Stellenwert der Künste, auch in der Antike. Ja? Also Platon ließ ja kaum etwas gelten, vielleicht die Dichtkunst, also die Poesie, das geschriebene Wort. Überall da, wo etwas anschaulich wurde, war Platon ja dagegen. Er war ein Bilderfeind und wollte die Kunst verbieten lassen. Und also insbesondere im Namen der Tugenden, weil sie verführen und auf Abwege bringen und so weiter. Man hat dann oft auch die verschiedenen Künste als Techniken der Imitationen verstanden oder der Mimesis, wenn man so will. Also das ist der Hintergrund. Wie gesagt, die Römer übersetzen das mit Ars. Damit meint man erst einzelne Fähigkeiten. Also ein Künstler ist jemand, der eine bestimmte Fähigkeit hat. Zum Beispiel auch Gold schmieden kann oder Farbpigmente oder Tische machen und so weiter. Das wären alles, heute würde man sagen Handwerker, aber im Sinne der künstlerischen Techniken, der Kunstfertigkeit, meinetwegen bis hin zum artistischen Moment, der Virtuosität, auch die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen zum Beispiel, ganz pauschal als Künste beschrieben worden sind. Gut, jetzt hat man das im Mittelalter, was uns ja natürlich nicht wundert, umgebaut in ein anderes System. Denn dem Christentum ging es ja nicht um die eine Welt, in der viele Kunstfertigkeiten existieren, sondern eben, da haben wir ja das Elend um zwei Welten, um eine diesseitige und eine jenseitige. Und deshalb wurde dort der ganze antike Wissenskanon umgebaut. Und das gab einen anderen Begriff von Kunst, nämlich Kunst als Wissenschaft, Ars im Sinne der Wissenschaft gegenüber der Kunstfertigkeit im Sinne eines Handwerks, das durchaus geschätzt worden ist, das aber im philosophischen System nicht die Bedeutung bekommen hat, die es in der Antike hatte. Und jetzt gibt es etwas ganz Einfaches im mittelalterlichen Wissenssystem, das muss ich Ihnen halt einfach einmal sagen. Es gab eine Organisation von 7 freien Künsten als Wissenschaften. Das war, entschuldigen Sie, die sogenannten Artes Liberales, also die freien Wissenschaften, die freien Künste wörtlich übersetzt. Das waren die wesentlichen. Und das ist ganz seltsam, wenn man sich das anschaut, die waren in eine Dreier- und eine Vierergruppe unterteilt. 7 ist ja auch eine heilige Zahl im Christentum, egal. Und es gab eine Dreiergruppe von Wissenschaften, freien Künsten, Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Das ist für uns ja schon eine Disziplin geworden im Sinne der Sprachwissenschaft. Also die Grammatik hat es natürlich zu tun mit der Kenntnis der elementaren Strukturen der Sprache. Die Rhetorik hat es zu tun mit der Kunst des ja, reden Könnens, heißt aber auch Gedanken verfertigens. Und die Dialektik ist eine besondere Art der Argumentation. Das heißt, das war die Dreiergruppe. Und die Vierergruppe bestand aus Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik, seltsamerweise. Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Und mit diesen sieben freien Künsten war das ganze Kompendium dessen, was man philosophisch wissen konnte und wissen wollte, also das wahre Wissen, war eigentlich organisiert. Im Sinne der mittelalterlichen Kirche, des Glaubens. Natürlich unterstanden diese freien, deshalb hießen sie Künste, diesen freien Künsten unterstanden der Philosophie, und die Philosophie verstand man ja als Theologie. Das heißt, das war die Mutter, die, also eine sehr strenge und wachsame Mutter, die schaute, dass nichts Verbotenes passiert in diesen sieben freien Künsten. Und diese freien Künste, die wurden unterrichtet an Klosterschulen und dann sich bildenden Universitäten. Die eigentlichen Anwendungsdisziplinen waren dann in Philosophie, Medizin, Jurisprudenz und Theologie, und die Theologie stand an oberster Stelle. Das waren die freien Künste. Jetzt kommt das, hat einen antiken Hintergrund. Das heißt, wieso jetzt dieses Arithmetik, Geometrie, also Rechnen, Formen, dann Astronomie, die Gestirne, und Musik, jetzt mit Musik hat man eigentlich Proportionslehre verstanden. Also nicht ein Musikinstrument spielen gehörte dazu nicht. Das gehörte nämlich zu den mechanischen Künsten. Also die freien gegenüber den mechanischen Künsten war das Organisationsprinzip. Und zu den mechanischen Künsten zählte eigentlich alles, was praktisch war. Das heißt, diese ganzen freien Künste, die Wissensdisziplinen der freien Künste waren theoretische Disziplinen. Das heißt, Musik als Komposition auf dem Hintergrund der Proportionslehre, also der Abstände, der Knotenbildungen und im Grunde einer bestimmten Art von Mathematik, das gehörte zu den freien Künsten. Ein Musikinstrument spielen gehörte selbstverständlich zu den mechanischen Künsten. Und die mechanischen Künste umfassten alles, was wir Handwerk nennen, aber auch vieles mehr. Agrikultur, Holzverarbeitung, aber auch Theater spielen können und so weiter. Und ich hatte Ihnen ja eine Stelle vorgelesen von Ulrich von Straßburg damals, nämlich über den Begriff des Schönen. Der bezog sich ja nicht auf Anschauung, sondern auf Wahrheit im christlichen Sinn. Das heißt, die Handwerklichkeiten wurden als, man hat das so verstanden, das Christentum ist ja eine Argumentationsdisziplin, die auch immer wieder rechtfertigen muss. Zum Beispiel Leute, die Bilder erzeugen, also Bildhandwerker, ja, das waren eben mechanische Künste. Und soweit die mechanischen Künste einfach der Anschauung dienten von etwas, was man dann unterweisen konnte, soweit war das gerechtfertigt. Weil, so hatte man gesagt, Gott gibt den Menschen bestimmte Talente und diese Menschen sollen diese Talente nützen, oder sie müssen sie sogar nützen, wenn man so will. Und deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass diese Menschen Bilder erzeugen. Aber immer nur handwerklich gerechtfertigt, eben nicht als Künstler, weil der einzige Künstler im Sinne des absoluten Kunstwerks war Gott mit der Erschaffung der Welt. Ja? Also das Erschaffungsprinzip der Welt war eine göttliche Disziplin und die gehörte den Menschen nicht. Das fiel dann unter das Bilderverbot, selbstverständlich. Und natürlich haben sie auch hier wieder wunderbare Anschlusspunkte an die Diskussion vom letzten Mal. Hang zum Gesamtkunstwerk, was darf man visualisieren? Gibt es ein Bilderverbot? Wie bezieht sich das auf die Rolle des Künstlers? Ist er Weltbaumeister oder einfach Handwerker? Und so weiter. Also, nun ist klar, jetzt kommen wir ein bisschen auf die Beispiele. Wo entstehen die Künstler? Ich hatte darüber ja schon geredet, deshalb hier das kurz als Zusammenfassung. Die Künstler waren im Mittelalter eben Handwerker. Die zählten alle zu den mechanischen Künsten. Alle. Bis um 1300, Giotto und so weiter, beginnt eine andere Konzeption zu entwickeln, die dann um 1426 hier bei diesem Beispiel von Masaccio Das war derjenige, der die Zentralperspektive als erster angewendet hat, von der ich ja erzählt habe. Nun eigentlich etwas realisiert, was den Künstlern dann dazu verhilft, also den Malern in den Rang von Wissenschaftlern aufzusteigen. Und das sind ja, wie gesagt, die Künstler als Wissenschaftler des Sehens, als Visualisten, die die Gesetze der Geometrie kennen, die die Gesetze der Optik studieren, die selber als Forscher tätig werden, um für ihre Illusionskunst Konzepte zu entwickeln, die auf der strukturellen Ebene der Gesetze sich abspielen und nicht auf der Ebene der Beobachtung und der Empirie. Und in dem Ausmaß, wie also die Künstler selber Bilder bauen nach diesen Gesetzen, werden sie in Analogie verstanden zu Weltbaumeistern und zu Wissenschaftlern. Und das ist der Weg, wo sie versuchen, nun sozial aufzusteigen. Denn der Hintergrund, und das ist der Beginn dieses sogenannten Paragone. Ich bitte Sie übrigens, wenn Sie Fragen haben, wirklich zu intervenieren. Also, man sieht an den Bildern, wie diese Wissenschaft dann eingesetzt wird, eben in der Plastizität des Körpers, in der Detailgenauigkeit, vor allem aber im Einrücken der Welt des Heiligen in die zentralperspektivisch strukturierte Wirklichkeitsdarstellung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und mit dem Argument sagen die Künstler, dass es nun ihrer Fantasie unterliegt, sich Dinge auszudenken, die nicht mehr der Auftraggeber realisiert, und vor allem verstehen sie sich nicht als Ausführende, sondern als Entwerfende. Das Konzept, das Disegno, ja, die Entstehung, der Zeichnung, der Entwurf, all dieses ist nun der Teil, wo die Künstler nicht mehr Handwerker sind, sondern Philosophen und Wissenschaftler. Und mit diesem Argument versuchen sie dann eben den sozialen Aufstieg zu realisieren, vom Handwerker zum Wissenschaftler, als Künstler. Und darum geht es ihnen. Also die Zentralperspektive ist das Feld, wo die Künstler eine neue Bildsprache aufbauen, und diese Möglichkeit der neuen Bildsprache beruht auf der Kenntnis der geometrischen Gesetze, die sie aber zum Teil im visuellen und optischen Bereich selber entwickeln in der Entdeckung. Und durch die Verwendung dieses Systems zeigt es sich, dass die Künstler, und so wird eben argumentiert, nun eine andere Rolle haben als diejenigen der Ausführung eines Bildwerks. Und sie verstehen sich als in Analogie dann schon zur Schöpfung, also zur Wirklichkeitsschöpfung in den Bildern, und sie treten ganz sichtlich auch durch diesen Sprachgebrauch und diesen Anspruch in eine Analogie zu göttlichen Prinzipien der Erzeugung. Das heißt, man kann feststellen in der Entwicklung, bei Masaccio ist die Zentralperspektive, es ist nicht nur die Zentralperspektive, es sind auch die zeichnerischen Details, es ist dieses der ästhetische Eigensinn, vom Symbolischen abzuweichen und eine sichtbare Welt zu erzeugen und vorzuzeigen, als eine Beherrschung der Dinge, die man als Wissenschaftler eigentlich zeigen kann. Man versteht das nämlich auch so, dass man sagt, man muss die inneren Bauprinzipien der Wirklichkeit verstehen können, damit man so etwas machen kann. Symbole verwenden ist ja ganz leicht, ja, weil die brauchen ja nicht so stimmig zu sein. Aber in dieser Welt geht es um etwas anderes, nämlich um die inneren Bauprinzipien auch eines Körpers zu verstehen, ja, damit er eine Illusion erzeugt in der Darstellung, die auch wahrhaft dem entspricht, was man sieht. Und dieses Vergleichen mit dem Sichtbaren ermöglicht den Künstlern, die untergeordnete Rolle des Handwerkers langsam Schritt für Schritt zu verlassen und etwas anderes zu beanspruchen. Habe ich damit Ihre Frage, oder habe ich es klarer gesagt? Und nun kann man einfach zeigen, dass einige Dinge hier eine Rolle spielen. Und zum Beispiel, jetzt komme ich auf den Rangstreit der Künste dann im eigenen Sinne zu sprechen. Also das ist die große Bewegung. Wie kommen wir Handwerker dazu, als Philosophen und Wissenschaftler gerechtfertigt zu werden, anerkannt zu werden? Das heißt auch, wie kommen wir dazu, mehr Prestige zu kriegen und mehr Geld? Ja, im Hintergrund. Aber das sage ich jetzt nur einmal. Das sind ja klar die Antriebe. Es geht darum, eine sozial ganz andere Rolle zu bekommen. Und wenn Sie sich vorstellen, das ist ja gelungen, ja, weil die Künstler dann wirklich als Philosophen geschätzt werden, dass man mit ihnen diskutiert über alles Mögliche und dass man sie nicht mehr behandelt wie Handwerker, sondern wie Wesen anderer Art. Noch heute ist es ja so, dass das Betreten eines Ateliers eines Künstlers, man das mit ganz anderen Gesten und Stimmungen macht, als das Betreten eines Handwerksateliers. Ja, das ist so. Leider. Aber oder wie auch immer Sie das bewerten wollen, aber das ist grundsätzlich etwas anderes und darin steckt auch die Struktur dieses Dispositivs drin. Gut, das ist die eigentliche Richtung. Jetzt hat sich das ganz klar anhand eines Problems für die Künstler im 15. Jahrhundert selber artikuliert. Und das ist nun der Paragone, der Rangstreit der Künste. Das ist etwas, was Leonardo da Vinci Ende des 15. Jahrhunderts verfolgt hat in seinen Malereitraktaten und was dann später im 16. Jahrhundert auch durch eine eigentliche Umfrage, nämlich von Benedetto Varchi, aber darum geht es jetzt nicht, unter den Künstlern der Generation des älteren Michelangelo gemacht hat, nämlich gefragt, ist die Malerei der Skulptur überlegen, was ist die beste der Künste und weshalb? Ja, was ist sozusagen die Meisterkunst? Das ist eine Fragestellung, die uns natürlich reichlich absurd erscheint, aber die damals also verhandelt worden ist und die bezog sich auf den Malereitraktat von Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hat ja auch eine Geheimakademie gegründet und hat ja sehr viel geschrieben. Die Manuskripte sind abgeschrieben worden von Freunden und Schülern von ihm und zirkulierten und haben dann einen komplexen Weg gefunden. Also es gibt in seinem Traktat über Malerei, das aus mehreren hundert Seiten, Notizen und Zeichnungen besteht, gibt es eben Betrachtungen über das Verhältnis der Künste. Und das ist dann im 16. Jahrhundert zu einer eigentlichen Umfrage durch Benedetto Varchi weiterentwickelt worden, nämlich im Hinblick auf diese Frage, was ist die überlegenste der Künste und weshalb? Und dieser Paragon ist also selber ein Reflex dieser sozialen Emanzipation der Künstler und zeigt ein bisschen die Argumentationsstrategie, die sie verfolgen wollten. Das sind Beispiele von Giotto aus der Scrovegni-Kapelle in Padua, um 1305 gemalt. Und eigentlich sind das, also es geht da um Tugenden, es geht da um verschiedene Tugenden und Laster. Also oben die Tugenden, Vorsicht, Stärke, unten die Torheit, die Unbeständigkeit und so weiter. Das ist also ein Teil dieses Figurenprogramms in der Kapelle in Padua, der sogenannten Arena-Kapelle oder der Scrovegni-Kapelle, wo man ja jetzt mittlerweile 15 € zahlt, um 20 Minuten drin sein zu dürfen, nachdem man 2 Stunden Schlange gestanden ist. Aber gut, also das ist das erste Beispiel dieser Art. Eigentlich, unabhängig jetzt von der Ikonografie, sieht man, es sind eigentlich gemalte Skulpturen. Also jetzt gehe ich kurz zurück. So wie bei Masaccio der Körper Christi jetzt in ein perspektivisches System eingerückt wird und die Körper also durchaus organische Mechanismen sind, das heißt sichtlich auch naturphilosophisch genügen müssen und nicht nur transzendental und theologisch, so malt schon wesentlich früher Giotto um 1305 Skulpturen. Also er ist in der Lage, Skulpturen vortäuschen zu können. Und es gibt übrigens auch in dieser Scrovegni-Kapelle um 1305 hier gemalte Architektur, Illusionsarchitektur. Das sind natürlich Dinge, die sieht man erst auf dem Hintergrund entwickelter Fragestellungen, denn das ist eigentlich ganz außergewöhnlich, dass man in dieser gebauten Architektur schon um 1305 zwar nicht, wenn man es nachmessen würde, nicht zentralperspektivisch exakt, aber doch annähernd so, dass die Vortäuschung auch wirklich funktioniert. Das heißt, man steht dort und entdeckt erst mit der Zeit, dass das ja nicht die Architektur ist, sondern gemalte Architektur. Das heißt, die Darstellungskraft des Künstlers geht so weit, dass er eben als Maler durchaus Skulpturen vortäuschen kann. Nun ist das natürlich zum Beispiel bei Lukas Cranach, hier der Adam um 1530, ja nicht die Absicht. Also Cranach will ja keine Skulptur malen, sondern malt ein Gemälde, aber das ist vor allem die Platzierung, die Farbigkeit, in der sich das dann ausdrückt. Und es gibt dann aber eben solche Beispiele. Hier der sogenannte Meister von Flemal. Das ist nicht ganz klar, wer das gewesen ist. Ein Bild von 1430, die heilige Dreieinigkeit. Und das ist eine sogenannte Grisaille-Malerei. Das heißt Grisaille von Gris, Grau. Also eine Grau-Malerei. Und das war eine Paradedisziplin der Maler, damals schon sich über die Bildhauer hinaus zu bewegen. Nämlich zeigen zu können, dass sie das machen können, was die Bildhauer machen, mit den Mitteln der Malerei, aber nicht umgekehrt. Also wenn sie hier die Farben wegnehmen würden, also sie würden hier wirklich Schwierigkeiten bekommen zu sagen, ob das eine Skulptur ist oder ein Gemälde. Und zwar jetzt nicht nur wegen der Dia-Reproduktion, sondern auch, weil diese Gemälde natürlich dann an Orten aufgestellt wurden und durch eine bestimmte Beleuchtung, also die Simulierung des Rahmens und so weiter, dass sie wirklich gedacht haben, das könnte eine Skulptur sein. Man hat es ganz raffiniert gemacht. Das ist jetzt ein wesentliches Attribut dieses sogenannten Paragone. Also das steht immer noch auf dem Hintergrund des Vortäuschen-Könnens. Des Vortäuschen-Könnens. Dass auch eine Kunst in der Lage ist, die Prinzipien einer anderen Kunst zu imitieren oder auch die Natur so weit zu imitieren, dass hier eine solche Vortäuschung erfolgreich durchgeführt werden kann. Also wir nehmen das erstmal als äußerliches Phänomen hin, aber gerade, wir wissen dann auch, hier eine Skulptur von Michelangelo, die natürlich wieder versucht, auch andere Prinzipien zur Darstellung zu bringen. Aber eigentlich steht im Kern dieser Argumentation um den Paragone, steht eine ganz seltsame Argumentation über die Rangordnung der Künste. Und da gibt es die zwei großen Antipoden, nämlich Michelangelo und Leonardo da Vinci. Und diese beiden haben sich gehasst wie kaum zwei Künstler. Also dagegen ist auch Beuys und Brock, also ein Kinderchor, verglichen damit. Wenn man die Zeugnisse, also das war nun einfach von einer Verachtung, von der schwer auszumachen ist, womit sie zu tun hat. Es war kein Neid. Also das, die beiden waren nun wirklich, das war nicht das Problem. Und trotzdem kann man sich schwer vorstellen, woher dieser Hass kommt. Man kann nur sagen, wenn er konzeptualisiert wird, der Hass, dann wird es deutlich, dass zwei vollkommen unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten hier sich dazu äußern. Michelangelo war jemand, der als entwerfender Künstler immer auch ausgeführt hat. Das heißt, das Medium seines Entwerfens ist immer noch die Materie. Vor allem in der Bildhauerei, da sieht man sehr schön, er hatte seine späten Skulpturen, sind ja nun fast schon expressionistisch. Ja. Die haben eine Formensprache, die vollkommen abweicht vom Kanon der Zeit. Das ist nur jemand möglich, der über Jahrzehnte mit den intimsten Geheimnissen des Steins vertraut ist, also der wirklich die Figuren auch selber herausbildet. Und er hat ja auch auf den Bauplätzen dann entworfen, Architektur, klar, dass die in allen Medien gearbeitet hatten der damaligen Zeit, das ist selbstverständlich, also auch komponiert und Gedichte geschrieben etc. Aber sein Grundverständnis war das eines Handwerkers, also eines tätigen Menschen, ja, wenn Sie wollen, des praktischen, tätigen, handgreiflich tätigen Menschen. Also die entwerfende Intelligenz der Hände und des Körpereinsatzes ist bei Michelangelo ein ganz großes Prinzip. Und Sie merken das eigentlich an allem, was er gemacht hat, wenn Sie ein bisschen vertraut sind damit. Bei Leonardo da Vinci ist das ganz anders. Leonardo da Vinci war eigentlich ein reiner Konzeptualist, der sich als Wissenschaftler verstand. Also Leonardo da Vinci hatte die Kunst vollkommen abgelehnt. Und zwar vor allem eben diese Kunst, die als mechanischer Teil zu verstehen ist. Ja? Also das Ausüben, Techniken beherrschen, er hat ja auch Techniken beherrscht, aber dieses nur Ausübende, also das Mechanische, das hat er abgelehnt. Das schien ihm eines Künstlers unwürdig. Er hat sich mit Mathematik beschäftigt. Ihm war das künstlerische Tun eine Form der Erkenntnis. Die Natur war die Lehrmeisterin. Das hätte Michelangelo vielleicht auch so gesagt, aber es hat ihn nicht interessiert. Als explizites Moment. Und unter diesem Aspekt, wie kann Kunst erkenntnisbildend sein und wie kann die Lehrmeisterin Natur hier integriert werden und wie kann man die Mathematik nutzen für das Entwerfen und Erfinden, entwickelt Leonardo da Vinci eine Auffassung des Künstlers als des Erfinders, als des intuitiven Erfinders. Und wie gesagt, der Ausdruck Paragone ist eben ein später verwendeter Titel des ersten Kapitels des Traktates von Leonardo da Vinci über die Malerei. Und darin schreibt er, ich möchte Ihnen das zitieren, dann verstehen Sie das, also Leonardo da Vinci: Der Maler will eine Schönheit sehen, die ihn begleitet. Er ist imstande, sie zu erschaffen. Von allem Sichtbaren, seien es schreckliche Untiere, komische Szenen, sei es lächerlich oder rührendes, ist er der Herr und Gott. Der Künstler ist der Gott über die Erscheinungen. Er kann hervorbringen, was er will. Täler und Berge, große Ebenen und das Meer, von allem ist er der Herr. In der Tat, was es in der Welt an Wesen, seien sie nun gegenwärtig oder bloß eingebildet, gibt, das ist zuerst im Geiste des Malers und dann in seinen Händen. Also, das ist natürlich Konzeptkunst, ne? Also in der Bewertung. Der Concetto, das war auch der Entwurf, il Concetto. Der tiefste damalige zeitgenössische Sprachgebrauch des Wortes Konzept ist also Entwurf. Darum geht es. Und das war das, was er eben an Michelangelo verachtet hat. Dieses werkorientierte, ausführende, der Sensualismus der tätigen Hände und so weiter. Und Leonardo da Vinci hat also dieses Entdecken auf dem Wege der Mimesis, das Prinzip der Entdeckung der Erkenntnisse und der Natur, ganz eindeutig gesagt, dass die Malerei in dem Ausmaße, wie sie in der Lage ist, zu entwerfen, also zu skizzieren, Dinge zu erfinden, den Künstler Gott ebenbürtig werden lässt. Also die Gottähnlichkeit des Künstlers ist eigentlich in der Argumentation erst in diesem Malereitraktat von Leonardo da Vinci zu finden. Das war möglich, weil aus bestimmten Gründen, die man hier nicht erörtern kann, die vielleicht psychoanalytisch zu erörtern wären, aber das ist eigentlich auch gescheitert. Man weiß es nicht jetzt im Sinne des Wissens, aber man stellt es fest, Leonardo da Vinci war in Bezug aufs Christentum ein Atheist. Er war der einzige radikal atheistische Künstler der damaligen Zeit. Und das ermöglichte ihm natürlich so etwas, was als Frevel gegolten hätte, weil er wirklich sagt, der Künstler ist der Weltbaumeister. Und umgekehrt ist Gott nichts anderes als ein Artifex Divinus, als ein göttlicher Künstler. Also Gott ist nur ein Künstler und der Künstler ist Gott. Die Malerei wird göttlich. Ich zitiere: Wir schließen, dass die Malerei nicht nur eine Wissenschaft ist, das heißt ein Weg des Erkennens, sondern vielmehr etwas Göttliches, das die lebenden Werke Gottes wieder erschafft. Originalton Leonardo da Vinci, also natürlich in Übersetzung. Die bildende Kunst ist von solcher Vortrefflichkeit, dass sie sich nicht nur den Erscheinungen der Natur zuwenden, sondern unendlich viel mehr Erscheinungen als die Natur hervorbringt. Das heißt, der Künstler hat Fantasie, heißt, er kann wesentlich mehr erzeugen, als was die Natur vorliegen hat und was sie als solche zur Verfügung stellt. Und dieses Entwerfen, das ist nun für Leonardo da Vinci die eigentliche Kunst, und diese eigentliche Kunst hält er für eine Domäne der Artis Liberalis, eben nicht mehr der mechanischen Künste, sondern der entwerfenden oder der freien Künste. Also genauso wie man die Proportionen des Universums betrachtet als Astronomie oder die Proportionalitäten der Klänge als mathematische Proportionen und Gesetzmäßigkeiten, so betrachtet der Maler oder der entwerfende Architekt nun eben die generativen Prinzipien oder, wenn Sie wollen, die algorithmische Grundierung dessen, was entworfen wird an gegenständlicher Schöpfung. Und deshalb ist der Künstler Wissenschaftler und gottähnlich. Und deshalb ist er in einer Reihe zu sehen mit der Philosophie als einer Leitwissenschaft. Nun zeige ich Ihnen einfach einige Beispiele der Erfindungen von Leonardo da Vinci. Also das waren Stadtplanungskizzen oder Architekturskizzen, Kriegsmaschinen, die er ja erfunden hat. Also dieses Erfinden von Maschinen macht natürlich den Künstler zu einem Maschinenbauer. Und in Analogie zum Kosmos, der ja nichts anderes ist als eine durch Gott geschaffene Maschine, wird das auch wieder klar, wie die Nobilitierung des Künstlers stattfindet bei Leonardo da Vinci. Und er ist eigentlich derjenige, der verantwortlich ist für die Aufwertung der Künstler. Eben auch durch seine Geheimakademie und durch seine Schriften, die zirkulierten, das hat die Künstler unglaublich gestützt, eine andere Rolle einzunehmen, also weg vom Handwerk hin zum Entwerfen. Und die Instanz des entwerfenden Künstlers, gar als jemand, der eben Natur erfindet, die es noch nicht gibt, macht den Künstler nicht nur dem Philosophen, sondern im Grunde Gott schon gleichwertig, in Analogie. Im Übrigen gibt es sogar von Paul Cézanne den Ausdruck, er male im Experimentiersaal Gottes. Also es ist eines der wenigen Originalzitate einer Äußerung von Paul Cézanne. Also im 19. Jahrhundert war das schon klar, Cézanne, auch ich male im Exerziersaal oder im Experimentiersaal Gottes mit meiner Malerei. Eine Schöpfung parallel zur Natur nach den Gesetzen der Malerei, die ich kenne, so wie Gott die Gesetze der Naturerschaffung kennt, kenne ich die Gesetze der Malereierschaffung, die ist der Naturerschaffung eben gleichwertig. Man könnte dazu natürlich auch andere Dinge sagen, vor allem wenn man, es gibt ja auch den Verweis auf Hegel, der ja auch über den Rangstreit der Künste in seiner Ästhetik um 1820 sich geäußert hat und geschrieben hat. Und Hegel hat ja auch ein zweibändiges Werk namens Logik veröffentlicht und in der Vorrede schreibt er, dass diese Logik, die er da schreibt, sei nichts anderes als die Gedanken Gottes vor der Erschaffung der Welt. Also wenn man so etwas von heute aus hört, da kann man sagen, das wäre auch noch zu schreiben eine Geschichte der Gottesanmaßung des Menschen. Im Übrigen eine der letzten Äußerungen von Joseph Beuys aus dem Gespräch von 1986 zwischen Enzo Gucci, Janis Kunellis, Anselm Kiefer und Joseph Beuys, was ich erwähnt habe. Also einer der letzten Sätze, die der lebendige Joseph Beuys noch artikuliert hat in diesem Gespräch, war: Die Menschen müssen jetzt Götter werden, es hilft alles nichts. Ne? Also das heißt, dieses gerade als kunstkonstitutives Prinzip der Gottschöpfung, der Schöpfung durch Entwerfen, das ist jetzt etwas, was im Rangstreit der Künste eine ganz bestimmte Rolle bekommt. Und dieses, ich sage jetzt nun, wie Hegel dieses System der Künste gedacht hat, nach welchen Prinzipien, das funktioniert eigentlich ganz einfach und das ist auch durchaus die Linie von Leonardo da Vinci. Also der hat sich halt mit allem beschäftigt, mit Flugmaschinen, mit Hydraulik, mit allen möglichen, mit allen möglichen Maschinen, auch mit dem Wirbel, also Strudel, Gewitter, geophysikalischen Geschichten, Turbulenzen. Auch wenn das vielleicht eine Sintflutdarstellung noch sein könnte, kann es eben auch sein, ein orkanartiger Sturm mit unglaublichen Wasserentleerungen im Arnotal, also bei Florenz, dass er nun imaginativ malt, weil er die Prinzipien der Turbulenz für sich formulieren kann. Oder dann die Hydraulik als eine, also Pumpwerke zählen zu den Erfindungen oder die Berechnungen der Astronomie, die dann auch bestimmte Weisen der Optik beinhalten. Und ich meine, das ganze Hermetische, was sich bei Leonardo da Vinci daran orientiert, kann man sehr gut verstehen, wenn man es auf dieses Prinzip bezieht, dass man von der Mimesis zur Schöpfung weiterschreitet. Das heißt, dass man nicht mehr die äußerlichen Aspekte der Natur imitiert, sondern dass man in der Lage ist, Dinge zu erfinden, also in die Tiefe der Natur vorzustoßen und auch Dinge zu erfinden. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Verrätselung, dass man das nicht unbedingt zugänglich machen will, nach außen, ohne weiteres. Und deshalb auch diese ganz merkwürdige Verklausulierungen oder Verrätselung seiner Manuskripte, Also die er natürlich in den Anwendungen dann auch zeigte, aber vor allem entwickelte er eigentlich eine eigene Theorie als Wissenschaftler. Und dazu gehört dann die ganze Tatsache des Schreibens in Spiegelschrift und so weiter, um hier auch in einer solchen virtuosen, eigentlich Bedeutungslosigkeit zeigen zu können, dass der Künstler eben nicht auf das Prinzip der Mimesis angewiesen ist, sondern dass er in einer Weise verklausulieren kann, wie das nur ihm möglich ist. Man weiß ja, dass Leonardo da Vinci fähig war, das ist bekräftigt, es kann offensichtlich, die Spezialisten können das auch den Manuskripten entnehmen, dass er gleichzeitig zwei verschiedene Texte schreiben konnte, mit der linken und der rechten Hand und dann erst noch die eine in normaler und die andere in Spiegelschrift. Also, wie wenn man sie im Spiegel sehen würde. Aber das sind nur die virtuosen Oberflächlichkeiten. Was dem zugrunde liegt, ist eben das, was Leonardo da Vinci auch sagt, dieses Verstehen einer Natur, die eigentlich nur dem Künstler wirklich zugänglich wird. Und dazu gehört übrigens sehr vieles, also auch Licht, also Dinge, die ich Ihnen jetzt nicht zeige, aber die, natürlich die Anatomie, aber dann auch die Belichtung von Oberflächen. Es ist ganz klar, wer sich mit Raytracing auseinandersetzt in der Computergrafik, kann direkt auf die Passagen des Traktates von Leonardo da Vinci über die Belichtung von Kugeln zum Beispiel zurückgreifen. Das sind die genauesten Beschreibungen der Erzeugung, der artifiziellen Erzeugung von belichteten Oberflächen, die gekrümmt sind. Und dann auch mit mathematischer Grundierung. Aber das sind so genaue Beschreibungen, weil es Leonardo da Vinci um dasselbe ging. Er wollte ja Illusionen erzeugen, aber er wollte verstehen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten diese Illusionen funktionieren. Die Anatomie gehört selbstverständlich dazu. Ich hatte ja schon gesagt, dass Leonardo da Vinci seine Kenntnisse nicht von der äußeren Beobachtung hatte, sondern von der Analyse der inneren Konstruktionsprinzipien, das heißt vom Sezieren der Lebewesen, Studium des inneren Baus, das liegt eigentlich dann der Täuschbarkeit der späteren Erzeugnisse zugrunde. Dann gehört natürlich die Empirie dazu, die Beobachtung der empirischen Pflanzen, des Pflanzenbaus, dann auch die Tiere, und dann gehören auch sehr viele Studien der Physiognomik dazu. Hier noch ein gezeichnetes Pferd. Das interessierte eben Leonardo da Vinci im Hinblick auf die Erzeugbarkeit einer bestimmten Haltung. Die kann man ja nicht beobachten. Ja? Also das heißt, man muss das nach anderen Prinzipien erzeugen. Er hat dann versucht, auch Denkmalsentwürfe daraus zu machen, aus diesen Skulpturen. Und er hat dann auch seine Entwürfe an verschiedene Potentaten verkauft. Es gibt so Modelle für Reiterstandbilder, die waren damals groß in Mode. Das hat mit der soziologischen Struktur zu tun, der Gondottieri in Italien. Das waren geheuerte Söldnerführer, die beauftragt wurden, Heere anzustellen für bestimmte Zwecke. Also nicht gerade jetzt ein Kreuzzug wie der Montefeltre, aber so die kleinen. Und die kriegten dann, wenn sie wieder was gerettet haben, angeblich kriegten die dann Standbilder. Zum Beispiel das eines der berühmtesten, das von Verrocchio, Il Gatta Melata in Venedig. Das war ein solcher Gondottiere als Söldnerführer. Aber das sind alles ziemlich martialische Kisten. Und Leonardo da Vinci hat bestimmte Denkmäler entworfen und hat auch kleine Holzmodelle gemacht. Zum Beispiel, so wie vorher, das war so die Vorlage dann eines Modells. Damit hat er brilliert, ja, hat gezeigt, was er kann. Er wusste natürlich genau, dass das als Denkmal nicht zu bauen ist. Ja. Also ein Pferd, Sie können keinen Bronzeguss machen, wo ein Pferd dann nur auf dem hinteren einen Huf steht. Das steht nicht, dieses Denkmal. Und das war ihm eigentlich ganz recht. Er hatte nämlich kein Interesse an der Ausführung dieser Werke, sondern was ihn interessierte, war eben das innere Bauprinzip. Es gab dann tatsächlich Schüler, die versucht haben, diese Werke auch zu realisieren, aber die sind gescheitert. Im Übrigen hat ihn die Malerei ja auch nur so weit interessiert, wie sie ihm Möglichkeiten bot, dann als Wissenschaftler wieder zu arbeiten. Also das hat ihn interessiert, die Natur. Und nun kommt etwas anderes dazu, was auch ganz wesentlich ist, die Tatsache, dass Leonardo da Vinci eben nicht im damaligen Wissenskanon sich bewegt hat. Er war kein Gelehrter wie zum Beispiel Leon Battista Alberti, der ja die Disziplinen und wirklich studiert hat. Leonardo da Vinci hatte auch nur eine geringe Schulbildung. Er ist sehr früh in die Lehre gekommen als Maler und hat dann eine Malerlehre gemacht, also war Handwerker und hat dann in verschiedenen Ateliers gearbeitet und hat sich dann selbstständig gemacht und hat seine ganze Karriere im Grunde als ein Autodidakt realisiert. Und das ist ganz wichtig, denn seine Prinzipien sind andere. Er sagt, ich bin jemand, der sehen kann. Ich schaue die Natur an, ich betrachte die Natur und untersuche sie. Ich bin nicht jemand, der über das formulierte Wissen an die Sachen rangeht, sondern eben über die Empirie. Deshalb die Natur ist die große Lehrmeisterin und ich bin der Beobachtende, der dann auch operiert, also in dieser Beobachtung, und der deshalb hier entsprechend weiterkommt. Also er ist nun wirklich derjenige, der sowohl was die Anatomie wie Perspektivität, wie Proportionslehren und so weiter angeht, nun solche Dinge entwickelt hat, die nun voll intensivster Beschreibungen stehen, also die Traktatnotizen von Leonardo da Vinci in vielerlei Hinsicht zu lesen, das lohnt sich immer noch heute, um zu sehen, wie jemand einfach durch diese Fähigkeit der Analyse des Empirischen hier ein eigenes Gebäude entwickelt. Und die realisierte Kunst zum Beispiel, das ist etwas, was nicht realisiert worden ist als Entwurf. Die Anghiari-Schlacht, das wäre natürlich immer noch dieses Historienbild, in die das Ganze einmünden würde. Das ist ein virtuoses Stück, das aber natürlich verglichen mit dem, was Leonardo da Vinci gemacht hat, eigentlich unglaublich langweilig ist. Und er hat das ja eigentlich auch gewusst. Und man kann jetzt dieses Prinzip einer konstruktiven Imagination natürlich weiterverfolgen in andere Richtungen, also in Verfahrensweisen der Kunst, aber das will ich nicht hier besonders ausbreiten. Es ist nicht mehr Mimesis, was Leonardo da Vinci macht, es ist immer Konstruktion, also genauso wie Richard Hamilton 1956 eine solche Collage konstruiert, übrigens der Ursprung der sogenannten Pop-Art. Just what it is that money today makes today's home so different, so appealing, heißt diese ganz kleine Fotokollage von 1956. Dieses konstruktive Prinzip ist eigentlich etwas, was Leonardo da Vinci natürlich in einer vollkommen anderen Konstellation entwickelt hat. Oder auch Dinge, die man bei Tom Wesselman findet, auch in der Pop Art 1963 als Stillleben. Dieses Prinzip einer Kombination imaginativer Elemente, die aus Zeichen bestehen und aus naturalistischer Mimesis, also aus imitativer Fotoreproduktionstechnik, ist ein Prinzip, das Leonardo da Vinci forciert hat, ganz früh schon. Und es gibt natürlich um ihn herum auch immer Legendenbildungen. Zum Beispiel habe er als 15-Jähriger eben für sein Heimatdorf, also Vinci, das ist ja sein Heimatdorf, einen Bühnenprospekt gemalt, der einen solchen Kopf der Medusa, also die Gorgona Medusa mit dem Schlangenhaar, enthielt, so dass es soll so gewesen sein, als dann also dieses gezeigt wurde im Rahmen des Bühnenbildes, seien die Menschen vor Schreck schreiend davongerannt. Das sind so die einschlägigen Anekdoten über die Mimesis, ja, die Vortäuschung, die so gut ist, dass die Differenzlosigkeit entsteht. Also die Differenzlosigkeit, dass man nicht mehr sieht, dass es gemalt ist, sondern es für ein Stück Natur hält. Und Leonardo da Vinci meinte das später, ob diese Anekdote stimmt, lassen wir dahingestellt. Sie wird erzählt als Anekdote und dient der Legendenbildung. Aber das Prinzip, dass der Künstler Natur erzeugt durch Entwurf, das ist das, was Leonardo da Vinci dann später eben auch angestrebt hat. Und wenn wir jetzt auf den Rangstreit der Künste eingehen, wird langsam, glaube ich, am Material deutlich, was er an Michelangelo verachtet hat. Auch wenn das natürlich eine individuelle Konkurrenz ist, die man auch schreiben könnte, schon damals unter zwei der maßgeblichen Künstler, wobei der eine als Künstler noch in einem etwas herkömmlicheren Sinne operierte und Leonardo da Vinci dezidiert als Wissenschaftler. Natürlich gab es da Rivalitäten und aller möglichen Art. Es ist eben so gewesen, dass sich die beiden gehasst haben wegen dieses Prinzips. Michelangelo der die Sensualität der Materie als formbildend akzeptiert. Leonardo da Vinci, der eigentlich Platoniker ist und vom inneren Bau der Gesetze spricht, die in der Materie sozusagen schlummern, aber die Materie braucht man nur, insoweit man dann diese Gesetze studieren kann. Also die eine wäre die rein ideelle Konzeption einer verstandenen, bewältigten, intellektuell erkannten Welt gegenüber einem sinnlich arbeitenden Menschen, der nun wirklich natürlich eindrücklichste Dinge zustande gebracht hat. Beide waren gute Strategen, beide waren unabhängig. Leonardo da Vinci war Konzilianter, er war hoffähiger, Michelangelo war in keiner Weise fähig, mit Autoritäten unterwürfig umzugehen, aber er konnte sich das leisten. Also da gibt es natürlich auch Persönlichkeitsprofile. Nun wollte ich Ihnen aber sagen, diese Anerkennung hat ja auch, oder Nicht-Anerkennung hat ja auch ein Prinzip zugrunde. Und das hat mit unserem Thema des Paragone zu tun. Und ich habe das jetzt so lange rausgezögert, weil die Sache ganz banal funktioniert. Noch so wie Hegel sie im System der Künste beschreibt. Nämlich nach einem ganz einfachen Prinzip. So wie Hegels Ästhetik, ja, was ist die Abfolge der Künste, die Rangfolge? Und er sagt, die Malerei steht höher als die Skulptur, die Poesie steht höher als die Malerei und die Poesie steht auch höher als die Musik, wobei die Musik wiederum höher steht als die Malerei. Weshalb? Aus seiner Sicht, ganz einfaches Prinzip, ich erinnere daran, es ist eine platonische Stufenleiter natürlich, und Platon war der Auffassung, körperliche Arbeit macht dumm. Das heißt, die physikalische Aufwendung als Kriterium der Künste, je mehr man physikalisch und physisch aufwenden muss, um etwas zu erzeugen, umso tiefer steht es im System der Künste. Deshalb steht der Maler über dem Bildhauer. Und es gibt ja bösartige, also was ich Ihnen aus zeitlichen Gründen jetzt nicht vorlesen kann, weil ich auch nicht weiß, ob es gerade bei dem Konvolut ist, das hier noch aktuell in Frage steht. Es gibt bösartige Äußerungen von Leonardo da Vinci, eben über Michelangelo, wo er sagt, also er versteht ja nicht, wie ein Künstler, der etwas auf sich hält, in einem Atelier auf einem Stein herumhaut, wo Staub entsteht, Lärm entsteht und man schwitzt und stinkt. Das kann er nicht verstehen. Das Atelier eines Künstlers muss so sein, dass man zu seiner Tätigkeit eine liebliche Musik spielen kann. Das geht ja nicht beim Bildhauer, es ist ja viel zu lärmig. Also so in der Zuspitzung. Und also dieses Schema macht Hegel auch, die Bildhauerei steht tiefer, denn man muss physikalisch sehr viel aufwenden, Körper, Muskelkraft und so. Die Malerei steht höher, aber sie braucht auch noch ein bisschen Muskelkraft und so. Noch höher steht die Musik, wo man aber auch noch immer Instrumente braucht. Und am höchsten steht die Poesie. Da gibt es also nur noch das Schreiben, also wo die Gedanken sozusagen am direktesten eine Gestalt finden. Es ist übrigens auch interessant, dass ich halte sehr, sehr viel von Theodor W. Adorno, aber es gibt dann auch wieder Eigenheiten, die das auch illustrieren. Adorno, der selber Musik studiert hat bei Alban Berg und auch Kompositionen geschrieben hat, die, glaube ich, außerordentlich medioker sind, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war er Meisterschüler von Alban Berg, hat also von Musik tatsächlich sehr, sehr viel verstanden. Und er hat behauptet, und das illustriert sehr klar, worum es geht beim Paragone aus idealistischer Sicht, er hat gesagt, das wahre Musikhören erschließt sich nur dem, der eine Partitur liest. Das heißt, müssen Sie ernst nehmen. Also nicht dieser Umweg über das Orchester, ja, wo also hier noch Bewegungen gemacht werden und etwas erklingt. Was immer eine Verzerrung ist des Originals, sondern der, der die Partitur lesen kann, der hört die Musik, die der Komponist geschrieben hat. Und nur der hört die Musik, die der Komponist geschrieben hat. Alles andere ist Pädagogik fürs Volk. Ja? Also das, so weit kann das gehen. Das ist Paragone-Denken in idealistischer Weise. Und das ist interessant, weil Adorno war ja nun nicht ein hegelianischer Idealist, aber so hat man gedacht im System der Künste. Und Leonardo da Vinci reizt das aus, er erfindet das geradezu, um eine Argumentation zu haben, wie er seine Tätigkeiten als denen eines Künstlers überlegene behaupten kann. Ja? Und deshalb können Sie sicher sein, dass also die Malerei von Leonardo da Vinci nicht den Stellenwert hat, den man ihr zuschreibt. Es hat ihn nämlich eigentlich überhaupt nicht interessiert, in Tat und Wahrheit. Was ihn interessiert hat, waren Gebärden, also da hat er auch wunderbare Dinge drüber geschrieben, in diesen Traktaten. Wirklich großartig über diese Beobachtungen und so weiter. In fast allen Einzelheiten. Und eben das Malen war ihm, wie gesagt, solche Dinge haben ihn interessiert. Es ist leider abgeschnitten, links und rechts. Wie kann man das Weltbild des Vitruv, des Architekten, visualisieren? Das ist das Bild des anthropozentrischen Humanismus, also der Körper des Menschen als Grundeinheit für diese elementare Geometrie. Ja, der Körper, der einen Quadrat und einen Kreis eingeschrieben werden kann und nach dessen Analogie die Architektur gebaut wird. Deshalb die Zentralbauten, die Rundbauten von Leonardo da Vinci, das sind alles idealisierte menschliche Körper. Und das ist natürlich ein schon sehr scharf gesehenes Programm. Das ist auch Renaissance, denn da hat er auf Vitruv zurückgegriffen, denn die Christen gingen natürlich davon aus, dass die Kirche auch der Körper Christi oder noch mehr Maria sei. Also eine christliche Kirche ist ja auch eine Körperanalogie, aber zu bestimmten Personen zu sehen. Und Leonardo da Vinci hat ja nur Zentralbauten gebaut. Und er hat den Nachweis geführt, dass das nicht stimmt, dass der Körper eine Längsarchitektur erzeugen würde. Er hat das als christliche Barbarei abgetan und hat nachgewiesen mit diesem Bild, dass der Mensch sowohl ein Quadrat wie ein Kreis idealiter eingeschrieben werden kann und dass deshalb alles im Kreis auf das Zentrum hin orientiert ist. Also das hat es schon in sich, die Ikonografie dieser Zeichnung, die man aus vielerlei Zusammenhängen kennt. Ja, das ist ein Weltprogramm, diese eine Zeichnung für die Architektur. Und dann ist eben auch interessant, sind die Fratzen, die Grotesken, die Leonardo da Vinci gezeichnet hat. Das ist jetzt Erfindung von Natur, was die Natur selber nicht liefert. Das geht natürlich in die Groteske, in die Karikatur, in die Verzeichnung, in die Übertreibung ein, aber hat eben einen anderen Stellenwert. Mal abgesehen von dieser unglaublichen Lebendigkeit. Und nun ist die Frage zum Beispiel bei so etwas, wenn Sie, vielleicht bin ich da voreingenommen, es kann sein, aber ich empfinde das doch immer so, und zwar jetzt unabhängig, das dürfen Sie mir glauben, unabhängig von dem Studium dieses Zusammenhangs. Ich habe das erst sehr viel später wirklich studiert, fundiert, diese Paragone-Geschichte, wo ich diese Empfindung schon lange hatte. Das ist auch bei Joseph Beuys so, eigentlich bei wem auch immer. Wenn ich in die Abteilung komme der ausgestellten Zeichnungen, und ich meine jetzt nicht Kupferstichkabinett, wo man selber recherchiert, sondern wenn Künstler Zeichnungen ausstellen, dann weiß ich, habe ich immer gefühlt, ich bin näher an dem, was sie wirklich denken, als wenn ich mit den Werken konfrontiert bin. Nun geht das nicht immer, bei Bruce Nauman stimmt es nicht, aber Bruce Nauman bin ich sowieso sehr, sehr nahe, weil ich glaube, dass die fertigen Werke genau auch diesen Status haben. Es geht mir ja nicht um formale Dinge. Aber dort, wo der Entwurf da ist, da ist man in einer solchen Lebendigkeit involviert, bei dem, was der Künstler tut. Und bei diesem Blatt von Leonardo da Vinci und vielen anderen ist man doch vollkommen überzeugt, dass man einen Einblick hat in das, was der Künstler will. Und die Zeichnung reicht nicht nur vollkommen, sondern sie ist besser. Was bringt jetzt noch das Gemälde? Ja? Also was bringt jetzt noch, wenn man daraus ein Gemälde machen würde, zum Beispiel? Und Leonardo da Vinci hat ja ganz ähnlich gedacht. Er hat ja sehr viele die meisten seiner Gemälde sind ja nicht ausgeführt. Eigentlich sind seine Zeichnungen Gemälde und viele Gemälde, die er gemacht hat, sind ja eigentlich nur auf Zwang ausgeführt worden. Zum Beispiel auch dieses Bild der Anna Selbtritt, also ein christliches Thema, dem er eine vollkommen absurde Ikonografie unterschiebt. Das ist ja nun wirklich eine Frechheit sondergleichen. Wenn man sagt, die Anna, die Maria, der Christus und der Johannes, ja, also das ist Mutter und Tochter, die sind aber wie Schwestern und die eine sitzt der anderen auf dem Schoß, wie eigentlich ein Kind einer Mutter auf dem Schoß sitzt und so. Das ist also alles reine Willkür. Ja. Ich meine, das macht von der Ikonografie her keinen Sinn. Das hat er gemalt, aber er musste ab und zu was fertig malen, weil er entweder Rechtsanwälte auf dem Hals hatte, also er hatte schon Geld kassiert für fertige Bilder, die er dann sich weigerte zu malen, weil er sagte, es ist ja fertig, was wollt ihr eigentlich noch mehr? Da gab es Prozesse. Oder wie beim berühmten letzten Abendmahl in Mailand, was ich auch immer gerne erzähle, von dem er immer behauptet wird, es sei zugrunde gegangen wegen der bösen Wirkungsgeschichte, zum Beispiel, dass in diesem Kloster also die napoleonische Armee Pferdeställe gemacht hätte und so weiter. Aber das stimmt nicht, denn das letzte Abendmahl, da hat man sich gewundert, wieso Leonardo da Vinci wirklich interessiert ist, ein Bild endlich mal zu malen, ein großes Fresko. Und nun ist es so, Alfresco-Technik hat ihn eben nicht interessiert, sondern er hat mit Ölpigmenten Alfresco gemalt, weil ihn das technologische Experiment interessiert hat, hat selber gemischt. Es war ein naturwissenschaftliches Experiment, das hundertprozentig schief ging, denn nach 10 Jahren war eigentlich das Bild bereits zum ersten Mal auf dem Boden liegend. Ja? Das ist alles abgeblättert, weil es eben nicht ging. Man kann nicht mit Ölfarbe Alfresco malen auf eine Kalkwand. Das heißt, dieser ganze alchemistische Prozess funktionierte nicht, das hatte ihn aber offenkundig interessiert. Also an diesen Skizzenstudien merkt man, was Leonardo da Vinci dann wirklich interessiert. Und das fertige Bild, das ich Ihnen in einer Schwarz-Weiß-Abbildung zeige, das hat dann, also ich meine, immerhin hat er es fertiggebracht, Leonardo da Vinci, dass sich so interessante und intelligente Leute wie Sigmund Freud, der allerdings kein Kunstsensorium hatte, das muss man auch dazu sagen, sich mit der psychoanalytischen Deutung dieser Bilder beschäftigt hat. Also das ist eine große, das war eine Wachstumsbranche, diese Leonardo-Bilder psychoanalytisch zu deuten, weil das unglaublich viel hergibt, ja, wegen inzestuöser Verhältnisse und alles Mögliche. Aber tatsächlich sind das einfach kompositorisch hingesetzte Launen. Man hat dann andere Dinge probiert, nämlich versucht, also schematische Umrisse zu zeichnen, um vielleicht nahezulegen, dass Leonardo die Themen solchen formalen Überlegungen unterwirft, was sicher eine sehr klare Tendenz bei ihm eben ist, weil es ihm nicht um die Ikonografie ging, sondern die Ikonografie ganz anders gemacht hat. Das war so ein Bild der Anbetung der Könige, ein Entwurf, das hat er nicht fertig gemalt. Das hielt er in dieser Form für vollendet. Ja? Und das ist Paragone-Denken. Sagt, also was soll diese knechtische, diese wie Arzt, die mechanische Kunst, ja, die Kunstfertigkeit, hier noch Farben drauf zu klatschen, das ist doch eines Künstlers unwürdig. Denn man sieht ja schon, wie ich das denke, das ganze Bild ist da. Mein, wer das nicht sehen kann, ist selber ein Barbar. Also wieso soll ich jetzt das noch kolorieren? Das Kolorieren von Bildern ist ja für einen Maler eine Zumutung. Ja? Er macht sich auch die Finger eher schmutziger als beim Zeichnen und so. Das kommt ja alles dazu. Strafverschärfend sozusagen für diese Ruhmschädigung. Also das ist ein vollendetes Bild. Und da gibt es bestimmte Bilder, die er halt auch gemalt hat, um in Frankreich dann bessere Ressourcen bilden zu können für seine wissenschaftlichen Experimente. Oder auch die Mona Lisa ist ja ein solches Geschenk an einen König, von dem er sich erhoffte, dass er ihm gute Anstellungsbedingungen gibt. Also das sind so eigentlich ein Werbegeschenk, Bestechungsgeschenke, also Korruptionsmittel eigentlich, als ja, visuelles Schmiermittel für korruptive Geldbeschaffung. Das ist die Mona Lisa, da gibt es kein Geheimnis drin. Das war ein hingeworfenes Bild mit gewissen Virtuositäten. Und auch das reicht natürlich der Psychoanalyse nicht. Dann muss man den ganzen Hermaphroditismus und die bekannte Homosexualität Leonardo da Vincis oder mindestens Homophilie. Freud behauptet ja, Leonardo sei vielleicht einer der einzigen gewesen, die keine Sexualität praktiziert hätten, weil sich bei ihm alles sofort sublimiert hätte. Auch eine etwas kühne These. Also all das kann man dann wirklich dort in dieses Lächeln oder Nicht-Lächeln und ist Mona Lisa eine Frau oder nicht. Und Duchamp hat das natürlich großartig begriffen, indem er der Mona Lisa einen Schnurrbart malt. Das war der intelligenteste Kommentar wirklich zum Problem der Ikonografie von Leonardo da Vinci unter anderem. Leonardo? Ja. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Es gibt ja ich kürze das jetzt aber auch ab. Es gibt im Übrigen, wollte ich Ihnen sagen, von Kenneth Clark ein Rororo-Bildmonographien heißen die. Ja? Rororo-Bildmonographie Leonardo da Vinci kann ich Ihnen empfehlen. Ja? gibt es auch Auszüge drin aus den Malereitraktaten, also diese ganz alten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heute aussieht, in x-ter Auflage, Kenneth Clark, Leonardo da Vinci, Rororo, Taschenbuch, Bildmonographie, reicht erstmal aus, für einen wirklich tiefen Einblick zu haben in Leonardo da Vinci. Das ist sehr gut gemacht und da wird auch werden die wirklich intensiven Stellen zitiert und da wird auch das Bewerbungsschreiben zitiert, das Leonardo da Vinci an den Ludovico Sforza von Mailand geschrieben hat. Und das ist ein gutes Stichwort, in diesem Bewerbungsschreiben, das sind etwa 2 Seiten, führt er alles auf, was er kann. Maschinen erfinden, Pumpen, Hydraulik, Befestigungsanlagen, Schiffe, Werften, Kanalisationssysteme, Architektur sowieso, Paläste sowieso, auch Kriegsmaschinen, neue Kanonen, alles kann er. Ja? Und am Schluss sagt er, und wenn es denn sein muss, kann ich auch malen. Das ist der letzte Satz des Bewerbungsschreibens an Ludovico Sforza. Jetzt, die politischen Implikationen sind natürlich fatal. Und das ist schon ein, also fatal bezüglich des Streits im Hinblick auf Michelangelo. Denn, das muss ich Ihnen doch noch in dieser Weise erzählen, denn dort waren sie wirklich Kontrahenten. Wie immer das empfunden worden ist, damals weiß ich nicht, aber Leonardo da Vinci war ein bezüglich der Ästhetik der Macht vollkommen skrupelloser Künstler. Denn er hatte ein ganz sicheres Programm, er hatte auch noch diese Emphase, die man vielleicht als strukturelle Gewalt beschreiben würde. Er wollte die Natur wirklich bis in die letzten Winkel verstehen. Er hatte kein Problem damit, da gab es kein Tabu, keine Grenze, kein Verbot, nichts. Ja? Also Leonardo da Vinci würde selbstverständlich heute am Gencode rumbasteln, keine Frage. Ja? Und da würde es wahrscheinlich auch intelligenter tun als diejenigen, die es heute tun, aber würde es vehementer tun. Es gäbe diese Grenze nicht. Ja? Es gibt keine Grenze bei Leonardo da Vinci. Das ist vielleicht dieser Atheismus, der also auch sich darin ausdrückt, eben, dass es also keine sakralen, tabuisierten Zonen gibt. Und ähnlich hat er keine Probleme mit den schlimmsten Diktatoren der damaligen Zeit, also sich denen anzubieten, als Technologe, wie ich es jetzt eben geschildert habe, und jemand, der seine Experimente ausführen kann. Michelangelo war vollkommen anders. Michelangelo war einer der seltenen nicht korrumpierbaren Künstler. Sie können sicher sein, jeder Strich, jeder Stein von Michelangelo ist durch ihn individuell ethisch aus sich heraus gerechtfertigt. Es gibt keine äußere Instanz. Wenn das, es gibt, an einem Beispiel gibt es das, dann hat er das derartig karikiert, dass man das sofort sieht, hat es kommentiert. Michelangelo war ein glühender Republikaner, im lateinischen Sinne des Wortes, ja nicht im heutigen, sonst noch geläufigen Sinne des Wortes, ein glühender, eigentlich ein Basisdemokrat. Im Grunde ein Rätedemokrat wie Jean-Jacques Rousseau. Daran hat er geglaubt, an die Würde des Menschen, an die Freiheit auch des Individuums, Ablehnung aller Autoritäten. Und er war, wie gesagt, ein sperriger Charakter, er hat sich nirgends angedient. Er hatte eine große Skepsis zu den Potentaten der damaligen Zeit, also gegen sie und ein distanziertes Verhältnis zu ihnen. Auch zum Papst, also da gäbe es jetzt auch viele, viele Geschichten zu erzählen über den Umgang der Päpste mit Michelangelo, aber vor allem umgekehrt. Er war ganz eigenwillig, er hat dadurch auch bestimmte Dinge zustande gebracht, die unglaublich sind, wenn sie sich, also schon San Pietro, ja, der Petersdom, er hat den wirklich, dass der dann zu Ende gebaut wurde nach einer über 100-jährigen Baugeschichte, wo also alle möglichen Leute dann Dinge versucht haben und so weiter, es wurde zwar nicht unter seiner Ära vollendet, aber die maßgeblichen Gestaltungsmaßnahmen und auch bis zum Kuppelbau von St. Peter waren noch in seiner Lebenszeit. Und er hat das fertiggebracht, diesen vollkommen verwahrlosten, intriganten, korrupten Bauplatz umzuwandeln in ein Bauprojekt, das funktioniert hat. Und er hat ja den Auftrag bekommen, das zu machen als 85-Jähriger. Ja, das muss man sich vorstellen. Und er hat sich ausbedungen, wenn ich das mache, dann bestimme ich alleine ohne Rücksprache über jede Einzelheit. Das heißt, ich stelle an, ich werfe raus, wen ich will und so weiter und hat das mit eiserner Faust durchgezogen und hat sich von niemandem reinreden lassen. Hat aber auch keine Rücksichten genommen auf niemand in diesem äußerlichen Sinne.
Und das Bezeichnendste ist, in den 1520er Jahren wurde ja der alte Medici-Clan in Florenz, der ja also eine um 1450 noch die, also die Großvatergeneration, die also noch zu Sandro Botticelli ins Atelier ging und mit ihm über Philosophie diskutierte. Danach setzte der große Korruptionsprozess ein, man kaufte sich die Stimmen, um auch die politische Macht zu haben und so weiter. Also entschuldigen Sie, diese Berlusconi-Operette, die da in Italien gespielt wird, die kennen wir seit 500 Jahren dort. Also dass ein großer Unternehmer sich die Politik kauft, das ist nichts Neues. Das einzig Neue ist, dass Berlusconi keinen Geschmack hat und von Kunst nichts versteht. Das ist das Neue. Denn die Medici waren korrupt, gewalttätig, aber sie haben noch etwas von Kunst verstanden. Das ist der Unterschied. Aber dass man als Potentat die Demokratie kauft, Florenz war eine Demokratie, man hat das aber geschmiert, man hat die Stimmen gekauft, das ist doch vollkommen normal. Es gibt kein anderes Italien als dieses. Ja? Es hat es nie gegeben und hoffentlich gibt es auch nie ein anderes, weil die europäische rationale Verwaltung, die ist nun sicher fatal schlimmer als diese Fähigkeit, sich in korrupten Verhältnissen nicht nur durchzuschlagen, sondern immer auch wieder was Kreatives zu erzeugen, so war es früher.
Ich habe gesagt, das macht den Berlusconi aber wiederum sympathisch und ordinär.
Ich weiß es nicht, ich finde ihn widerlich, aber das ist ein anderes Problem. Vielleicht hätte ich die Medici auch widerlich gefunden, wenn ich sie gekannt hätte, aber ich muss anerkennen, dass eben etwas drinsteht. Und die Medici hatten eben also dann über die Jahrzehnte sich wirklich verwandelt, eigentlich in eine Diktatur in Florenz. Ja? Also zuerst haben sie die Demokratie korrumpiert und dann wurden sie ja vertrieben von der Florentiner Bevölkerung. Sie wurden verjagt. Und daran war wesentlich beteiligt auch Michelangelo, übrigens auch mit symbolischen Werken. Das ist schade, dass halt leider auch die Kunstgeschichte und die Kunstbetrachtung wirklich gute Werke ruiniert. Denn der David von Michelangelo, den man ja kaum mehr wirklich betrachten kann, das war ikonografisch das Symbol der wachsamen Republik. Das ist ein basisdemokratisches Monument. Eines der wenigen, die meisten sind ja immer autoritär. Also Michelangelo war daran beteiligt, die Medici zu verjagen und dann war es eben so, dass dann die wurden mehrfach verjagt und in den 1520er Jahren wurden sie wieder verjagt und dann ist Michelangelo von Rom abgereist nach Florenz und hat sein ganzes Privatvermögen, das beachtlich war, in den Bau von Befestigungsanlagen von Florenz investiert und wurde Stadtbaumeister und Verteidigungsminister, wenn Sie so wollen, dieser nicht gewählten, illegalen, demokratischen Regierung von Florenz. Und als die Medici zurückkamen mit der französischen Armee und 1528 ein Blutbad anrichteten in Florenz, ja, wie Pinochet in Chile oder, ja, können Sie sich die Beispiele beliebig aussuchen, also 20.000 Florentiner wurden dahin geschlachtet. Es war ein Massenmorden, was die Medici veranstaltet haben in Florenz zusammen mit der französischen Besatzungsarmee, mit denen sie zurückkamen. Also genau diejenige, für die Leonardo da Vinci gearbeitet hat im Übrigen, bis zum Schluss seines Lebens. Ist ja sehr viel früher gestorben als Michelangelo. Ja? War ja schon tot, als diese Dinge passiert sind. Leonardo da Vinci hat also diese Besetzung und die Rückeroberung Florenz durch die Medici, das hat er nicht mehr erlebt, da war er bereits gestorben. Aber Michelangelo stand zu oberst auf der schwarzen Liste derjenigen, die umzubringen seien, als Verantwortliche dieses illegalen Aktes. Aber Künstler wie Michelangelo bringt man nicht um, sondern man versucht sie in Dienst zu nehmen. Und dann gab es eine Strafaufgabe. Anstelle der Todesstrafe, haben gesagt, du kannst wählen, entweder wir bringen dich zu Tode oder du arbeitest für uns. Und diese Strafaufgabe heißt die Medici-Grabmäler in San Lorenzo in Florenz. Hat sich leider bei den Touristen nicht rumgesprochen, was das eigentlich für einen Status hat, aber seltsamerweise sieht man das noch, denn wenn sie, das macht ja die Einprägsamkeit dieser Figuren aus, die Allegorie des Tages und der Nacht und des Volkes, ja, diese liegenden Figuren, wer von ihnen hat sie je gesehen? Liegende Figuren, es ist ein Grabmal eben für die Medici, liegende Figuren, vier Stück auf Sarkophagen, die sich so regen am Morgen, also die wie sich aus dem Stein befreien. Es ist ganz offensichtlich, dass das sich befreiende Figuren sind, ja, also in jeder Hinsicht. Und da gibt es zwei Grabmäler und diese Grabmäler sind idealisierte Figuren, ja. idealisierte Figuren in Kleidung von römischen also Soldatenführern. Ja? Und diese beiden, das sind Porträts angeblich von diesen beiden Medici, ja, die da also die Erbschaft angetreten haben. Diese beiden, sie haben selten so dämliche Visagen gesehen wie von diesen beiden. Vollkommen entleerte, also vollkommen durchschnittliche, soldateske, blöde Militärs und so. Da gibt es übrigens noch andere Attribute, mit denen man erhärten kann, was die Kritik von Michelangelo daran war. Aber es ist auch bezeugt, überliefert. Die Medici haben sich beklagt, brieflich. Dann also Michelangelo ist dann wieder abgereist nach Rom, um dort für den Papst Julius weiterzuarbeiten. Und es gibt dann eine Klage der Medici, wieso er sie denn so gezeigt hätte, dass man nicht sieht, wer sie waren. Der eine hat zum Beispiel einen Bart und diese beiden sind bartlos und so weiter. Also das sind auch keine Individuen, das sind Typen. Und dann Michelangelo zurückgeschrieben, wer weiß denn noch in 1000 Jahren, wie ihr ausgesehen habt. Das war seine Antwort. Er war natürlich sicher, dass in 1000 Jahren sein Denkmal noch steht. Ne? Aber nicht mehr, dass diese Unwichtigen... Gut, also Michelangelo eigentlich als einer, der sich engagiert, ist aber eher wie Josef Beuys, also vom Typ, ja, seinen eigenen Weg geht. Und Leonardo da Vinci eigentlich ein, nicht bestechbar, denn sein Programm ist sein Programm, aber es war ihm vollkommen egal. Ja? Er wäre zu demjenigen gegangen, der ihm die besten Arbeitsbedingungen bietet. Ganz eindeutig. Also, ja. Ich weiß nicht, die korrupte, also sagen wir, ich sagte ja, Leonardo war hemmungslos, das ist was anderes als korrupt. Korrupte Künstler zum Beispiel im 19. Jahrhundert waren eher diejenigen wie Macart und andere, die diese Großhistorienschinken malten, die künstlerisch letztlich ohne Belang sind, die ihnen aber viel Geld einbrachten und großes Renommee und 10 Jahre nach ihrem Tod waren sie vergessen. Ja, das wäre diese Art von korrupt. Man müsste das differenzieren, ob Künstler korrupt, also bestechlich kann man ihnen nur sein, wenn man sich über die eigene Meinung hinwegsetzt, weil man Angebote bekommt, die so interessant sind, dass man sie nicht ausschlagen kann. Das wäre die Frage nach der Beschaffung von, sagen wir, Entwicklungsmitteln. Insofern ist es schon sehr schwierig, sich überhaupt jemanden auszudenken. Ja? Auch übrigens Andy Warhol war eben kein korrupter Künstler. Der hat ja ein Konzept daraus gemacht. Der hat gesagt, ja, wenn Sie eine Fotografie wollen von mir auf Polaroid, mache ich ihn, kostet aber $50,000. Wieso? Er sagt, erst ab $50,000 ist es Kunst, darunter ist es keine. Das ist nicht korrupt, das ist was anderes. Ja? Also was könnte korrupt sein, jemand, der im Dienste von Systemen arbeitet? Ich glaube, dass es aber darüber wäre anders zu reden, dass es unter totalitären Regimen natürlich korrupte Künstler gab, selbstverständlich. Zum Beispiel war Emil Nolde war in diesem geistigen Sinne korrupt, ganz eindeutig, weil er sich den Nazis angedient hatte in einer Art und Weise, die einfach nur peinlich ist für einen Künstler. Und zwar wirklich peinlich, denn ich sage, man müsste differenzierter darüber reden. Verstehen Sie, wir können in unseren Verhältnissen nicht einfach Leute bewerten, die unter ganz anderen Verhältnissen leben. Ja? Und ich meine nicht diese Künstler, die wirklich also Unterdrückungen ausgesetzt waren und dann sozusagen etwas gemacht haben, was dem Betrachter eines autonomen Werkes nicht gefällt. So anmaßend können wir nicht sein, das muss man wissen. Also man kann nur staunen, wie anständig sich Menschen dort aus der Affäre gezogen haben unter Verhältnissen, wo man also nicht sicher ist, ob man selber das bringen würde, ja, ob man das könnte. Aber zweifellos gab es in der Weise korrupte Künstler, dass die Chancen sahen, eine Bedeutung zu bekommen, die sie sonst nicht hätten. Also es waren ja vor allem zwei-, dritt-, viertklassige, mediokre Geister, die unter diktatorischen Verhältnissen sich korrumpieren lassen, aber ich meine, die Frage ist, was wird dort wirklich korrumpiert? Ja? Das ist vielleicht auch wieder etwas anderes. Also ein Künstler, der nur für Geld tut, was er sonst nicht tun würde, fällt mir niemand dazu ein.
Aber das muss nicht Geld sein, es geht eigentlich um die
Vorteile. Stimmt. Und Möglichkeiten. Vorteile, Möglichkeiten, müsste man darüber nachdenken, was könnte das sein?
Ich habe an Elie Liefenstahl zum Beispiel gedacht, dass man wahrscheinlich zu kurz gedacht ist. Aber Sie haben
Ja, eben, nein, ich sehe das, ja, das ist ein gutes Beispiel. Leni Riefenstahl war natürlich eine Überzeugungstäterin, das ist ganz klar, das ist überhaupt keine Frage. Insofern war sie nicht korrupt, sondern sie war tatsächlich eine der maßgeblichen Dirigentinnen der filmischen Ästhetik des Nationalsozialismus. Das hat nichts damit zu tun, ob sie Antisemitin war oder nicht, wir müssen nicht naiv sein, ja. Die meisten Nazis waren ja persönlich auch nicht antisemitisch. Also Goebbels hat ja auch Judenkunst noch und noch gesammelt und hat über Rembrandt promoviert als Kunsthistoriker. Und das spielt doch alles keine Rolle. Was man der Öffentlichkeit sagt, ist ja was anderes. Also Leni Riefenstahl war ganz sicher eine Überzeugungstäterin, die benutzt hat, dass aus vielen welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht zufälligerweise das Schönheitsideal inkorporierte der Leute, die sie dann förderten. Aber sie war insofern auch nicht korrupt, weil sie das einfach ziemlich eiskalt benutzte, um ihre Vorstellungen zu realisieren. Also ich sehe das eher so, dass sie mit der Nazi-Ästhetik konform ging und die benutzte, um sich einen Spielraum zu eröffnen mit Produktionsmitteln, den sie sonst nicht gehabt hätte. Das ist es. Im Unterschied zum Beispiel zu Marlene Dietrich, die einfach die Nazis gehasst hat, ideologisch. Aber die Ästhetik der Marlene Dietrich wäre selbstverständlich für die Nazis auch eine mögliche gewesen. Ja, wie Metropolis und Fritz Lang und all diese Dinge, die gemacht worden sind, wären für die Nazis möglich gewesen. Sie hatten sich auch drum beworben. Diese Art Deco-Ästhetik einer gebrochenen Modernität, das passte durchaus ins Weltbild der Nazis. Auch ins Ästhetische. Eine Zeit lang, und die hatten sich auch entsprechend drum bemüht. Gerade Fritz Lang und Marlene Dietrich waren ja umworben von den Nazis. Aber Marlene Dietrich und Fritz Lang haben die Nazis gehasst. Und insofern sie abgelehnt. Bei der Riefenstahl war es anders. Und ich will jetzt nicht über... Also ich glaube, man würde es sich auch zu einfach machen, wenn man also sagen würde, die Riefenstahl war sozusagen nur situativ bei den Nazis irgendjemand, der etwas, die konnte schon was. Ja, das ist nicht... Die hat einfach bestimmte Konzeptionen durchgesetzt und die kann man weder so rum rechtfertigen noch andersrum. Also auch die Gedankenfigur, dass man sagt, große Kunst letztlich und halt, wenn man die nationalsozialistische Ideologie... weglässt, das ist eine Argumentation, die nicht geht, ja? Die ist unbefriedigend. Also insofern fällt mir eigentlich niemand, mir fallen viele hemmungslose Künstler ein, aber korrupt in dem Sinne, also das Leonardo-Syndrom gibt es tatsächlich in der Kunst und beim anderen, glaube ich, ich weiß, lohnt es sich nicht, also auch Baselitz, dass er sich wiederholt und dass er damit viel Geld verdient. Er wiederholt sich ja nicht, um viel Geld zu verdienen, sondern weil er nichts mehr anderes zustande bringt vielleicht. Eher Gerhard Richter, Polke, Sigmar Polke, also alle diejenigen, die eine Zeit lang sehr, sehr viel Geld verdient haben und das vielleicht weiterhin tun, spielt das keine Rolle. Das sind vollkommen unabhängig davon. Da könnte man nie... Ich meine, gut, wieso man jeden Sparkassenpreis annehmen muss, wenn man, also das ist dann wieder eine andere Frage. Das würde ich zum Beispiel nicht tun, mir wäre es zu blöd. Ja, wieso man die 100.000 auch noch braucht, wenn man schon Millionen verdient im Jahr. Aber das ist mehr eine Stilfrage. Das hat mit Korruption eigentlich nichts zu tun. Oder auch Anselm Kiefer, der sein Werk verfolgt, das jetzt längst nicht mehr so interessiert wie vor einigen Jahren noch. Und, oder der umgekehrte Fall, wieso merkwürdigerweise Bruce Nauman... der bestverkaufte Künstler der Welt ist seit 20 Jahren im Ranking immer auf Platz 1 mit, also dieses komische Zeitschrift Kapital und so, die Wirtschaftsranking, das heißt die Preise, die, aber auch die Resonanz, die Anzahl der Rezensionen, die Anzahl der bedeutenden Ausstellungen und so weiter. Bruce Nauman immer Spitze, ein Typ, der wirklich nur macht, was er will, ja, also das ganz eindeutig und ganz offensichtlich. Nein, es fällt mir also niemand ein, der unter diesem Aspekt laufen würde. Aber interessanter wäre jetzt die andere Frage, nämlich mit der Dämonie der Hemmungslosigkeit, also ob ein Künstler im Kontext des MIT, Massachusetts Institute of Technology, zum Beispiel in der artifiziellen künstlichen Intelligenzforschung oder in der Robotik arbeitet, oder eigentlich in der Genforschung, der Bionik, der technologischen Wendung, der Biologie, als Künstler, weil ihn das interessiert. Das wäre so ein Fall, jetzt strukturell. Aber da kenne ich jetzt auch niemanden. Ich glaube, die Wissenschaftler sind jetzt selber Leonardesk hemmungslos geworden. Sie brauchen die Künstler dafür nicht mehr. Das hat aber durchaus etwas damit zu tun übrigens. Also ein Schlusspunkt des Paragone wäre eben, also sagen wir, wo ist das Ende dieses Paragone? Ja, dort, wo, wie Josef Beuys redet ja über Naturwissenschaften. Als Künstler sagt er, ich kann das Ganze bereden und bedenken und integrieren. Und die Rache der Wissenschaftler im Sinne des Paragone an der Kunst ist natürlich, dass man sagt, Schönheitschirurgie und jetzt auch Schönheitschirurgie an den Genen, ja? Also Genhygiene, Toilettenspülung der Genetik und so. Also die ästhetische Gestaltung des Übermenschen im Sinne der Kunst. Das ist das, was die Wissenschaftler jetzt behaupten. Das heißt, jetzt schlägt der Paragone im Grunde voll zurück gegen die Kunst im Moment. Also das, was Leonardo da Vinci für die Kunst durchgesetzt hat vor 500 Jahren, das sehe ich von der anderen Seite jetzt am Werk durchaus gegen die Kunst. Ob das ab, also das muss nicht mal bewusst sein, das war ja das, was ich sagte, es ist ja ein Dispositiv, aber wir hatten das in den 80er Jahren mit der Schönheit der Fraktale, die Fraktalgeometrie war schon so etwas, wo Naturwissenschaftler, in dem Falle Mathematiker, die ja nicht Naturwissenschaftler generell sind, aber Strukturwissenschaftler sagten, wir haben die wahren Bilder der Natur, der schönen Natur, und das wird dann in Kunstvereinen gezeigt. Ja? Und ich glaube, dass der Angriff der Wissenschaftler oder der Zugriff der Wissenschaftler auf diese, auf dieses heute so entscheidend ist, wie das Beuys noch versucht in der anderen Richtung. Also das heißt, die Paragone-Struktur im Sinne des Techno-Imaginären, das wäre schon etwas, was man von Seiten der Wissenschaftler betrachten muss. Auch wenn sie, es gibt auch Naturwissenschaftler, die jetzt über die Schönheit der Natur wieder schreiben. Das ist ja im 19. Jahrhundert auch so gewesen. Aber, oder auch bei den Konstruktivisten gibt es Überzeugungen über Harmonie etc. Also ich sehe ein ganzes Feld eigentlich bei den Wissenschaftlern, wo diese Domänen der Kunst beansprucht werden. Also das wäre eigentlich meine Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, das geht in diese Richtung. Auch ein Bild, das Leonardo da Vinci nicht fertig gemalt hat, der heilige Hieronymus, ist nur grundiert, eben getönt, aber nicht in den, mit den Farben zu Ende gemalt. Und dann gibt es dieses hier, Leonardo da Vinci, das, na klar, also auch das gibt es. Das ist dieses Experiment gewesen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, das ist von Daniel Spörri eine Verfremdung. Es gibt ganz viele Transfigurationen des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci. Auch eine von Warhol oder mehrere von Warhol. Das ist riesengroß, das ist natürlich ganz lächerlich, dieses Dia. Also das ist so das Ursprungsmodell gewissermaßen. Das hatte eben immer schon so ausgesehen, bestenfalls. Das ist ja permanent restauriert worden. Seit 500 Jahren wird das permanent restauriert. Da gibt es hier auch spezielle Sichtlinien. Und das Interessante ist ja, dass man es eigentlich so abbilden müsste, denn es ist für einen bestimmten Raum gemalt worden. Das erklärt auch die perspektivischen Verkürzungen. Habe ich das nicht dabei? Nein, ich habe das, glaube ich, nicht dabei. Also es ist ja für das Refektorium gemalt worden. Man muss es von der gegenüberliegenden Seite betrachten, damit es seine Wirkung entfaltet, auch seine perspektivische Wirkung. Und das sind Dinge, die Leonardo da Vinci interessiert haben. Also dieser Paragone hat eben sehr viel zu tun mit, das ist jetzt nicht mehr Leonardo, ich wollte Ihnen das trotzdem noch zeigen, wie Maler Szenarien entwerfen, die eigentlich in der Malerei nicht möglich sind. Also entweder Skulptur oder auch Bewegung, Geräusche, Schreie und so weiter. Wenn sich die Maler so bewähren können, dass sie also eine Vortäuschung realisieren, die ganz experimentell ist und zum Beispiel hinten dann auch noch Ausblick auf eine Landschaft und dieses, Sie sehen ein Verkündigungsbild, aber das ist nur noch Staffage. Im Grunde geht es da schon um etwas anderes verglichen mit älteren Darstellungen. Hier nochmal Fra Angelico in San Marco, also intern gemalt und oder hier, das ist natürlich wieder ein extremes Beispiel von Piero della Francesca. Das ist farbig, aber das ist so ein Stufenbau. Das Bild hat diese Form. Ja? Das hat diese Form und in der Mitte ist man eigentlich, also als Betrachter, fast nicht mehr fähig, diese Verkündigung zu betrachten, weil man in diesen extremen Mittelgang eigentlich gezwungen wird. Hier. Und da geht es um etwas anderes als das ursprüngliche Thema. Und interessant ist eben auch dieses, das letzte, was ich Ihnen zeige, von Fra Angelico, auch im Kloster San Marco, besteht ja nicht nur aus diesem Teil, sondern hier unten aus diesen seltsamen gemalten Tafeln, die natürlich ein Teil sind eines Werks, aber immerhin, das sieht dann so aus. Das sind also nicht figurative Bilder, die gemalt wurden. Das ist von zwischen 1438 und 1450 gemacht worden. Das ist monochrome Kunst, und zwar genau in dem ornamentalen Sinne, wie man es dann bei Barnett Newman allenfalls in dem Zusammenhang diskutiert. Das ist eben das Interessante, dass diese, also ich, jetzt das zu rekonstruieren, wie das kommt, dass man das nicht so wahrnimmt, hat natürlich mehr mit etwas, nicht mit der Entwicklung der Kunst zu tun, sondern mit der Kunstgeschichte der Reproduktionstechniken. Denn ich bin dem mal bei Masaccio nachgegangen, habe einfach mal geschaut, was gibt es für Abbildungen beim Dreifaltigkeitsfresser. Und dann habe ich gesehen, dass selbst die ganz großen Kunsthistoriker Teile des Werks weglassen in der Abbildung. Und da kam mir plötzlich der Verdacht, dass vielleicht ganz viele Kunsthistoriker, die über die Werke schreiben, die Werke überhaupt nie gesehen haben im Original, sondern sich auf Reproduktionen stützen. Und in den Reproduktionen ist dieses eben nie abgebildet worden. So einfach ist das. Vielleicht. Aber wenn man das sieht, also spätestens zu dem Zeitpunkt, wo man neu über Ornament und Gestaltung nachdachte, also bei Barnett Newman zum Beispiel, hätte man drauf kommen müssen, dass das existiert. Und übrigens ist das auch nicht das Einzige, also was es gibt. Das ist jetzt von Fra Angelico, aber es gibt auch andere Beispiele, die einen Übergang zeigen von Agnolo Gatti. Auch hier würde man in der Kunstgeschichte wieder nur dieses abbilden. Ja, aber dass da eine wie bei der gemalten Architektur bei Giotto, also man sieht, dass die Künstler eigentlich von Anfang an sich im Feld dieser gesamten Möglichkeiten bewegten, was einen ja nicht verwundert, wenn man entsprechend drüber nachdenkt. Denn es kann ja durchaus sein, dass die Figuren und die Darstellung von Figuren eben aus der traditionellen Ikonografie kommt, also aus der Aufgabenstellung, aber nicht aus dem Selbstentwurf der Künstler, die eben andere Gestaltungsmöglichkeiten ergreifen, weil sie es nämlich gewohnt sind, in Abstraktionsprozessen zu denken. Jedes Bild ist eben eine Abstraktion, weil der Maler bestimmte Dinge herausarbeitet und andere weglässt. Das ist nicht identisch mit dem Figurativen. Ja? Und das Figurative ist natürlich ganz lange gestützt worden eben durch die Religiosität oder die symbolischen Bedürfnisse der Kirche, aber nicht durch die Bedürfnisse der Künstler. Also auf diesem Hintergrund ist, glaube ich, bis heute Paragone immer noch ein Modell, an das zu erinnern ganz wichtig ist, wenn man auch die Schlussstriche unter dem Paragone ziehen will, zum Beispiel bei Duchamp oder heute in der Frage der entwickelten medialen Technologien und des Verhältnisses von Kunst und Wissenschaften, dass sich die Künste behaupten konnten als Wissenschaften, verdanken sie zum Beispiel einer solchen Figur wie Leonardo da Vinci und einer bestimmten Rezeption. Und von dort aus ist das eigentlich erst geschaffen worden, was man dann eben auch in unserem Sinne freie Kunst nennt, nämlich dass die Kunst, die bisher zu den mechanischen Künsten gehörte, also Skulptur, Malerei, Architektur, jetzt als entwerfende Kunst, als schöpfende Kunst, als kreative Kunst, zu den freien Künsten gekommen ist. Das ist erst zu dem Zeitpunkt, wo aus den Artes Liberales durch die Theologie kontrolliert eben freie Wissenschaften geworden sind. Frei im Sinne der Freiheit von der Bevormundung durch Kirche und etwas anderem als die Wahrheit. Das heißt, die Autonomie der Kunst entwickelt sich als freie Kunst zum genau gleichen Zeitpunkt im selben Emanzipationsschritt von der Kirche wie die Wissenschaften, die jetzt der Wahrheit verpflichtet sind und nicht mehr einer religiösen Autorität. Und das macht diese beiden zu Partnern in einem Experiment, das sich natürlich längst in andere Richtungen verschoben hat. Heute wird das ja alles nicht mehr von diesen Mächten kontrolliert, aber die Frage bleibt immer noch, was ist das offene Experiment zwischen diesen beiden Bereichen? Bis an den Punkt wollte ich eigentlich die Erörterung führen, denn da beginne eine ganz andere Reflexion, an der wir ja alle teilnehmen müssen, hier in der Kunsthochschule für Medien. Aber man muss nicht meinen, dass man die Künste brauchen kann, um die Wissenschaften einfach neu zu integrieren oder gar die Kunst zu verabschieden. Es ist sehr nützlich, sich dieses Dispositiv, diese Beschriebenheit aus der Geschichte klarzumachen, um zu sehen, wie die Beziehungen hier existiert haben. nämlich eben als ein Gleichschritt der Emanzipation von Bevormundung und deshalb als ein großes Interesse in der Nachbarschaft. Und das zeigt die Figur Leonardo da Vinci ganz eindringlich. Und deshalb ist es auch kein Rätsel, weshalb er derjenige ist, der das mindestens argumentativ eben durchsetzte, dass die entwerfenden Künste und das Concetto, die Skizze, der Entwurf, die Generierung, das generative Prinzip eigentlich ins Zentrum der Kunstentwicklung als Wissenschaftsentwicklung getreten ist und nicht mehr die Illustration von irgendetwas, obwohl wir wissen, dass eben über Jahrhunderte genau dieses andere, das Illustrieren von Themen, die Bilder der Kunst in der Öffentlichkeit ausgemacht haben. Aber langfristig hat sich Leonardo da Vinci durchgesetzt und bekommt heute eine extreme Aktualität. Und das ist auch allen klar, die zum Beispiel über Computerkunst arbeiten. Ich kann mich erinnern an das eine Buch von Franke, das Leonardo-Prinzip, ja, Kunst im Zeitalter des Computers. Es ist kein Zweifel, dass das hier eine Aktualität bekommt. Also lassen Sie uns in der Zwischenzeit darüber nachdenken und dann freue ich mich, wenn ich Sie nächste Woche 13 Uhr vor den Hallen für neue Kunst in Schaffhausen treffen werde. Eine Mail von Thomas Hensel geht noch an Sie. Es ist alles organisiert und verbindlich geregelt. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen. Ich freue mich darauf, wünsche Ihnen eine gute Fahrt und eine gute Zeit bis dorthin. Tschüss. Thank you.